Heute, ihr Lieben, sagen wir vor allen Dingen mal Danke an unsere Community. Stellvertretend dafür ein ganz besonders lauftalentiertes Exemplar im Interview. Und sowohl Philipp in einer anderen Funktion unterwegs, als auch ich in einer ganz anderen Sphäre unterwegs. Das alles nennt sich Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, so als Zuschauer mal bei einem Event, ist auch ganz schön, ne? Oder war das anstrengender als Laufen?
Also anstrengender als Laufen war es nicht, Ralf, aber ich muss gestehen, als ich dann da stand und so von einer leicht erhöhten Position auch diese Vorstart-Atmosphäre beobachten konnte und dann die Musik und dann der Start selber und die vielen begeisterten Menschen, ich muss sagen, es hat das erste Mal seit 2 Wochen tatsächlich wieder so ein bisschen gekribbelt, selber laufen zu wollen. Und das ist ja cool, dass man das auch mal dann vielleicht aus so einer anderen Perspektive mal wieder fühlen kann, einfach Bock hat, selber zu laufen. Und großartig war natürlich auch, dass ich doch einige ZuhörerInnen vor Ort treffen konnte, wie das halt so ist. Das war toll, war großartig, hat mich natürlich gefreut, euch alle zu sehen und hat uns natürlich auch vor allem gefreut, was ihr also in unserem Team abgefackelt habt. Da werden wir sicherlich noch detaillierter drauf eingehen, aber Ralf und ich sind jetzt hier gerade vor der Aufnahme nochmal kurz durchgegangen. Wir hatten ein kleines, aber sehr feines Team, möchte ich mal sagen, ohne jetzt zu viel vorgreifen zu wollen. Also wir hatten immerhin 125 von euch, die sich diesem Bestzeit-Podcast-Team angeschlossen haben. Und was ihr da abgerissen habt, das ist wirklich komplett crazy gewesen. Da sind wir tatsächlich auch in einem globalen Ranking, stehen wir da mit einer kleinen Schar Auserwählter sozusagen sehr gut da, kann man sagen, glaube ich.
Ja, wir reden ja vom Wings for Life World Run. Da ist Philipp am Wochenende bei dem großen Event in München gewesen. Ich konnte ja nicht da sein, hatte wie immer ja, ihr kennt das, große Fresse, ne? Und ich laufe auf jeden Fall, ne? Mit dem Gerald, ja, schönen Gruß nochmal an dich, Gerald, ja, und der hat ja am Samstag, also direkt davor, die Ironman-Weltmeisterschaften bestritten. Ich hatte da auch einen etwas längeren Tag und wir haben es beide nicht geschafft. Ja, aber was soll ich sagen?
Hab's im Fernsehen
verfolgt. Soll ich sagen, ihr Lieben? Was soll ich sagen, Philipp? Wir wären ja auch keine Bereicherung gewesen. Ja, weil bei den Leistungen, die alle anderen gebracht haben,
da wären wir untergegangen.
Ja, es hätte das Ganze runtergezogen. Ich wusste es vorher schon. Den Schnitt, ja, das ist ja das Schlimme. Das hätte ja den Schnitt runtergezogen. Ja, und so hatten wir einen Schnitt über Halbmarathon. Und das ist bei der Veranstaltung wirklich gut, weil man denkt immer, ja, die erste halbe Stunde läuft man ja und dann kommt das Catcher-Car erst und ist doch nicht so schnell. Aber so langsam ist es auch nicht leider, ja, weil man muss da schon ordentlich laufen. Aber was da ganz vorne abgegangen ist, ja, das hat uns ja erst ein bisschen nachdenklich und ein bisschen ungläubig gemacht. Und dann haben wir das festgestellt, aber da kommen wir gleich zu, ne, weil da ist einer von euch richtig abgegangen und zwar richtig abgegangen, ja.
Auf jeden Fall. Also was für mich ja wirklich Premiere war, ich war, also klar, Wings for Life World Run ist jetzt nichts, kein neues Event mehr. Das gibt's ja schon seit wirklich einigen Jahren. Natürlich gab es es in dieser Form die letzten 2 Jahre Corona-bedingt nicht. Insofern haben sich, glaube ich, auch viele gefreut, das erste Mal auch wieder live, wo auch immer vor Ort, gab es ja sehr große Auswahlmöglichkeiten, das auch miterleben zu wollen, dieses klassische Catcher-Car, nicht nur virtuell sozusagen eingeholt zu werden. Und ich glaube, diese ja Vorfreude, das hat man wirklich vielen Menschen angesehen, die ich da getroffen und habe und auch beobachten konnte. Grüße gehen auch raus an Kai Pflaume, den ich auch vor Ort natürlich getroffen habe, der da auch wieder für sein Team im Einsatz war und sich erinnert hat, Ralf, muss ich sagen. Ich habe ihn ja, dort getroffen in diesem Red Bull Media Center und dann hat er direkt gesagt, hey, war das nicht ziemlich genau vor einem Jahr, als Correct. Wir eure Jubiläumsfolge Correct. Aufgenommen haben? Da habe ich gesagt, sehr richtig, guter Kai, das war jetzt wirklich, 104. Folge war quasi an dem besagten Freitag. Und genau, Kai ist Halbmarathon gelaufen, das war so auch sein auserkorenes Ziel. Er war relativ lange ein bisschen ausgenockt. Interessante Fun-Fact-Story, er hat einen sozusagen, ich weiß nicht, wer von euch Klaas Häufer Umlauf und seine Show auf ProSieben kennt, aber der Sidekick sozusagen, Jakob Lund, den hat er zum Laufen gebracht und mit dem ist er letztes Jahr im August den Berliner Halbmarathon gelaufen, was für Jakob, glaube ich, eine großartige Leistung war, so bei von Null anzufangen und dann das als Ziel zu haben erstmal, aber es war halt jetzt, sag ich mal, für Kai ein bisschen ungewöhnliches Tempo. Ich glaube, die haben knapp unter 3 Stunden gebraucht für den Halbmarathon. Und erstmal gilt grundsätzlich, Finishen ist ja toll und großartig. Für Kai war es aber das glaubt man auch nicht, aber er hat das ja anschaulich erläutert, 3 Stunden sozusagen im Halbmarathon zu laufen, wenn du jetzt sonst eher so einen Fünferschnitt rennst, das war so ungewohnt, dass er sich danach so krass verletzt hat oder währenddessen wahrscheinlich.
Währenddessen.
Dass sich so, dass
beim langsamen Laufen verletzt. Leute, ihr müsst mehr langsam laufen. Jetzt versteht es doch endlich mal. Ihr müsst im Training langsam laufen, nicht im Wettkampf. Im Wettkampf solltet ihr schnell laufen.
Die Oberschenkelansatzzehen von der vorderen Muskulatur zum Knie hin haben sich auf beiden Knien so krass entzündet, dass er 3 Monate nicht mehr laufen konnte danach.
Ja, und das kann doch nicht von langsam laufen. Der erzählt dir einen. Das kam von was anderem. Das glaube ich nicht.
Vielleicht.
Da bin ich zu skeptisch als Journalist.
er war sehr happy, dass er jetzt mal wieder quasi auch sozusagen Event Laufluft schnuppern konnte und hat gesagt, boah, wenn ich einen Halbmarathon schaffe, dann wäre ich erstmal zufrieden. Und das hat er, glaube ich, ziemlich genau on point geschafft. Und ich sag mal so, ich habe ja sonst in der Vergangenheit so Ultra-Events erstmal relativ weit weggeschoben, weil das für mich halt einfach eine andere Welt ist, in die ich mich noch nicht so reindenken konnte. Aber wenn du dieses Event und diese Energie vor Ort so mal miterlebt hast, muss ich sagen, es ist natürlich ein bisschen ungewöhnliches Event, auch weil es jetzt nicht dieses klassische Start-Ziel-Rennen ist, sondern du weißt ja nicht, wie weit du rennst, sondern irgendwann kommt halt das Auto, je nachdem, wie gut du halt an dem Tag drauf bist. Das ist schon ein geiles Format, was die sich damals ausgedacht haben. Also das ist schon, das macht schon Laune. Und nochmal hier für die Leute, die Ultra-Die-Hard-Fans hier im Podcast sind, wir haben natürlich noch mehr Gäste getroffen, die bei uns schon dabei waren. David Schönherr vor Ort getroffen, Florian Neuschwander natürlich vor Ort getroffen.
Das ist übrigens immer noch unsere erfolgreichste Folge, ja, inzwischen schon über 12.000 Downloads, ja. Ja, der Flo hat natürlich mit seiner Band, also Run With The Flow, den weltweiten Platz 1 belegt, was die Teams angeht, ja. Der hat allerdings auch 1.599 Mitstreiter gehabt. Die haben natürlich auch richtig abgefackelt. 28.000 Kilometer sind die gelaufen, Wahnsinn. Wahnsinn. Der Schnitt ist 4 Kilometer weniger als bei uns. Ne, also da sind wir locker in the Mix. Ö3-Team als Zweiter, also von dem Populärradio in Österreich. Und Team Felix Neureuther, ne, powered by Intersport, da warst du ja diese Woche noch, als 3. Aber die haben auch noch über 800 Läufer, ja, und sind natürlich im Schnitt, also Leute, weit hinter uns, ja.
Wir können ja mal ein paar Namen droppen, von unseren Leuten, die hier dabei waren, sowohl Damen als auch Herren. Wie gesagt, es waren 125 von euch, die sich im Team Bestzeit Podcast angemeldet haben. Und man kann jetzt hier im Nachgang das ganz schön natürlich auch auswerten. Spenden gesammelt ist ja vielleicht auch eine interessante Zahl. Also ihr habt mit euren Teilnahmen immerhin 3.693,84 € gesammelt für die gute Sache, für die Rückenmarksforschung und alles, was sozusagen erlöst wird durch die Startgelder, geht auch direkt in die Rückenmarksforschung von Wings for Life.
Ja, und vielleicht noch an der Stelle ganz kurz nur, weil ich ja nicht gerannt bin, ich habe dann auf 4 aufgerundet.
Also das heißt, wir haben 4.000 Euro
gesammelt. Wenn ich schon allen erzähle, ja, dass ich morgens um 5 aufstehe, ja, dann, das ist ja auch peinlich.
Wobei, also okay, da kommen wir aber später noch dazu. Du hast ja auch einen richtig krass anstrengenden Tag gehabt. Ich habe das natürlich aus der Ferne, sprich aus Deutschland, so gut es ging, über die Sportschau und natürlich auch im HR verfolgt. Das war, glaube ich, auch nicht ganz unanstrengender Tag, weil ich meine, die Bedingungen vor Ort waren ja, glaube ich, auch für euch nicht ganz unanstrengend. Die beste Frau aus unserem Team war die gute Christina Streb. Die ist nämlich 42,6 Kilometer gerannt, bevor sie eingeholt wurde. Und auch sozusagen Platz 2 geht an Anja Richter mit 34,5 und Barbara Zweier mit 28 Kilometern. Und bei den Herren, da können wir es ja mal schon mal droppen, wer bei uns gleich zu Gast sein wird sozusagen. Das hat netterweise Ralf schon im Vorfeld der heutigen Sendung übernommen, da ich vorher noch auf der Rückweg vom Osteopathen war. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert, als ich erwartet hatte. Unser Platz 1 bei den Männern ist Raphael Josef aus der Schweiz. Grüße gehen raus mit sage und schreibe 63,5 Kilometern. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war weltweit Platz, wie viel, Ralf?
4. Weltweit. 4. Ja, Platz 4.
Wahnsinn.
Ja. Und da reden wir reden da von Top-Läufern. Ja, Jofu Kuda ist die Nummer 1 gewesen. Das ist ein super starker Marathonläufer aus dem NN-Team. Ja, dahinter Who is Who der Ultra- und Langlaufszene. Ja, völlig überraschend auch Flo Neuschwander, der vielleicht jetzt nicht sein allerbestes Jahr in diesem Jahr hat, aber Leute, das ist in der Welt ganz vorne. Ja, der ist leider einkassiert worden, ja, von Rafael. Und wir waren ahnungslos, weil wir hatten keine Ahnung, dass wir so eine Rakete in unserem Team haben. Ja, und er wird euch gleich das noch erzählen. Das ist macht uns total stolz. Ja, macht uns total stolz. Und wir waren wirklich zwischen sprachlos, schockiert und geflasht. Ja, also sensationell. Ja.
Wahnsinn, ja. Platz 2 geht noch an Tom Ring, hier auch aus der Community, 51,1 Kilometer, auch total verrückt. Und Platz 3 an Markus Göttert mit 45,6 Kilometer. Da sei vielleicht noch dazu gesagt, die Top 10 der Männer sind alle 35 Kilometer oder mehr gelaufen. Und das erklärt euch jetzt zu Hause vielleicht auch, warum wir so einen abartig krassen Durchschnitt haben, sozusagen, bei gerade mal überschaubaren 125 Teilnehmern. Ja, Wahnsinn einfach. Also man merkt schon, unsere Lauf-Community, die ist auf jeden Fall immer auf All-In gepolt. Das ist wirklich, wirklich einfach der Wahnsinn und macht natürlich auch Spaß von uns jetzt sozusagen, das von außen mal zu beobachten. Größten Respekt an alle, die da mitgezogen haben. Ja, habt uns auf jeden Fall wirklich beeindruckt.
Also vor allen Dingen, du hattest ja vor, also als du noch dachtest, du könntest ganz normal laufen, ne, wie sonst auch, mal so 30 zu laufen. Ey, du wärst noch nicht mehr in der Top 10 gewesen, Bratwurst.
ich dachte vor Hamburg, ey, wenn Hamburg gut läuft, dann gehe ich zum Wings for Life World Run, genieße dieses Event mal, mach entspannten 30 Kilometer Long Run. Ey, da wäre ich nicht in den Top 10 gewesen. Das ist Wahnsinn. Also es ist ja echt wirklich, wirklich klasse. Wie sehr ihr dann da auch, sagen wir mal, Bock auf solche Challenges auch habt. Ne? Das ist ja immer so, wir können manchmal verrückte Ideen vorschlagen und es liegt ja immer dann auch daran, ob da irgendjemand Bock hat mitzumachen.
Absolut, ja, dann musst du zu deinem Sonntag noch was sagen, bevor wir dann zum Montag und zu deinen weiteren Tagen kommen, ja, die ja zumindest neue Erkenntnisse gebracht haben, ja, weil ich habe von ganz vielen Leuten, ja, weil es waren tatsächlich auch bei den Triathleten etliche, ja, auch bei den Profis, ja, Laura Zimmermann, schönen Gruß, die regelmäßig hier bei uns reinhören und die auch gesagt haben, hey, wie geht's ihm denn und so, alles okay, wird's besser, also du hast schon mal den, sagen wir mal, den Energieschub vom Wochenende mitgenommen.
Auf jeden Fall. Also das tut ja auch dann trotz alledem mal gut, wieder sich unter das Laufpublikum zu mischen und natürlich auch bekannte Gesichter zu treffen, auch neue Gesichter zu treffen. Das gibt einem ja schon auf jeden Fall mal Energie mit. Tatsächlich war ich Montag da schon wieder relativ lange auch im Auto unterwegs, tatsächlich wieder in Frankfurt und bei deinem Zahnarzt, Ralf, jetzt auch bei meinem Zahnarzt, bei Michael Passinger. Und ich hatte es ja auch in meinem letzten Insta-Post auch nochmal ein bisschen herausgestellt, dass er ja auch einen ganz anderen und interessanten Ansatz hat, was das Thema Gebiss und diese Zusammenhänge, je nachdem, wie man aufbeißt, auch auf den ganzen Körper hat. Da habe ich jetzt tatsächlich zwei sozusagen Zahnschienen bekommen. Eine Schiene, die für die Nacht verwendet wird, idealerweise um, ja, zum Beispiel Knirschen zu vermeiden, dass die Kiefermuskulatur möglichst entspannt bleibt, sodass man eben die Schlafqualität erhöhen kann und auch eine Performance-Schiene sozusagen, die man während des Sports trägt. Das müsst ihr euch jetzt nicht so vorstellen wie bei dem Boxer, das sieht man von außen tatsächlich gar nicht, weil das wird eher so in den Unterkiefer so ein bisschen reingeklipst, aber du hast auf dem, ja, auf drei Backenzähnen, das hilft euch jetzt nicht, wenn ich sage 5er, 6er, 7er, da habt ihr theoretisch eine Bissfläche, die natürlich speziell für eure Zähne angepasst wurde, die dazu helfen soll, dass der Biss gleichmäßiger, drücke ich es jetzt mal aus, sein soll, sodass weniger Spannung, falsche Spannung im Körper entsteht. Und der Michael Passinger ist da mit seiner Theorie, muss man jetzt sagen, im Sportumfeld auch sehr gut unterwegs, sage ich jetzt mal, was so den Spitzensport anbelangt. Also der nennt natürlich keine Namen, aber der, ich habe da auch seine Präsentation gesehen. Sehr illustres Feld an Spitzensportlern aus allen Bereichen, vom Tour de France Profi über Triathlon Profis, übrigens nicht nur aus Deutschland, NBA-Spielern und so weiter. Und das habe ich jetzt tatsächlich auch begonnen, logischerweise erst seit Montag hier zu nutzen. Bin sehr gespannt, wie sich das die nächsten Tage und Wochen auswirken wird. Ich war tatsächlich heute, deswegen kam ich jetzt sehr spät nochmal bei einem Osteopathen. Ja, wie soll ich das beschreiben? Nennen wir es mal grob in Oberbayern. Hilft jetzt nicht, wenn ich sage, wo das genau ist, weil das ist zwischen München und Salzburg.
Ja, ich kann es auch nicht.
Grob, das ist grob zwischen München und Salzburg.
Aber das ist eine herrliche Radgegend. Da kann man ganz toll Radfahren.
Ja, Also auch die letzten 30 Kilometer im Auto waren wunderschön. Ja, da machen andere Leute Urlaub, also wunderschöne bayerische Gegend. Und bei Hansi Friedl bin ich nur gelandet, dank Patrick Lange. Auch hier gehen Grüße raus, Patrick. Ich weiß nicht, ob du diese Folge hören wirst, aber wir haben vorher noch kurz uns ausgetauscht. Er hat das natürlich auch mit Hamburg verfolgt, war ja auch nicht allzu lange zuvor bei uns im Podcast und hat dann auch sich direkt gemeldet und meinte, hey, ich würde dich ganz gern mal mit meinem Osteopathen bekannt machen. Einfach auch nochmal einen anderen Blick drauf, einen ganzheitlichen Ansatz. Und was soll ich sagen? Also es hat sich erstmal herausgestellt, dass wir beide offensichtlich 2016 in Rio dabei waren. Er im Funktionsteam, ich als Sportler. Aber irgendwie haben wir uns da scheinbar nicht getroffen oder noch nicht gekannt zumindest. Denn er ist auch für den DOSB schon seit 2000 quasi als Physiotherapeut immer wieder bei Olympischen Spielen im Einsatz. Und auch betreut Bora Hans Grohe für die Radsportfans unter euch. Das war, da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber das war mindblowing. Also es gab einige Baustellen und Blockaden, teilweise aus der Traumageschichte des Umknickens in Kenia, und zwar nicht nur im Sprunggelenk, sondern auch in anderen Bereichen, die er tatsächlich dann auch lösen konnte. Also es war wirklich abartig und ich war heute auch schon tatsächlich sehr spontan, zum Glück habe ich ein paar Sportsachen eingepackt, ich war heute 4 Kilometer laufen, auf dem Alter G-Laufband, also auf so einem Anti-Gravity-Laufband, angefangen natürlich nicht bei vollem Gewicht, am Ende bei vollem Gewicht und überraschenderweise für mich schmerzfrei. Habe ich jetzt nicht so schnell kommen sehen, liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass der Hansi weiß, was er macht und so ein kleiner Zauberer ist. Und der hat da ein paar Sachen mobilisiert, manipuliert, auch osteopathisch behandelt, wo man jetzt nichts knacken hört. Es knackt jetzt nicht immer, aber es hat auch sehr viele komplexe Zusammenhänge, die man halt einfach kennen und verstehen muss. Und da ist er natürlich wirklich wahnsinnig gut. Und als kleines sozusagen Bonbon heute, das war aber kompletter Zufall und nicht abgesprochen, haben Patrick und ich uns vor Ort auch persönlich getroffen. Das war aber absoluter Zufall. Also er hatte wohl heute einen Termin da und ist einmal die Woche auch dort. Und ich hatte halt meinen Termin heute und dann sind wir uns tatsächlich noch vor meinem Termin begegnet. Und also vielen Dank nochmal, Patrick. Das hat mir, glaube ich, schon mal mich ein ganz schönes Stück weitergebracht. Und jetzt gucken wir mal, wie die nächste Woche so aussehen wird.
Brauchst du noch eine Startgelegenheit nächstes Wochenende oder so?
Das wäre jetzt natürlich verlockend, keine Frage.
Aber vielleicht der ganz falsche Ansatz.
Ja, vielleicht ein bisschen überoptimistisch. Also ich wäre schon froh, wenn ich nächste Woche wieder regelmäßig jeden Tag irgendwie ein bisschen laufen kann, ohne dass irgendwas zwickt. Und da bin ich aber tatsächlich inzwischen guter Dinge. Also es ist interessant, mit was für einer Einstellung man da hinfährt. Natürlich neugierig, natürlich auch voller Hoffnung, ne, dass das irgendwie dich weiterbringt und dir weiterhilft. Aber man kennt ja dann manchmal, also ja, ist ja klar, man kennt diese Person noch nicht. Man hat kein Feeling, was sind so die Fähigkeiten dieses Spezialisten auch letztlich. Ob, natürlich, wenn Patrick Lange sagt, hey, pass auf, das ist mein Osteopath seit zig Jahren, der ist super, geh da hin. Klar, dann denkst du natürlich, der wird schon gut
aber,
sein, sonst wäre Patrick.
Aber deshalb machst du es ja, ne? weil du ja nicht das aus dem gelben Seiten hast, sondern weil dir jemand sagt, wo du weißt, okay, der hatte auch schon mal 2-3 Probleme, ja, da gehe ich da mal hin.
Genau,
ja.
Aber du gehst da raus mit einem Grinsen, weil du ja dann auch währenddessen merkst, dass das, was er macht, einfach Hand und Fuß hat. Und du auf einmal merkst, du stehst danach anders da, also eben, das ist schwer zu beschreiben, das muss man wahrscheinlich erfahren, aber du stehst vorher da, wie du da stehst, du merkst ja dann auch gar nicht, wenn du ein Problem hast, was sich auf so viele andere Bereiche im Körper über 2,5 Monate ausgewirkt hat, das ist ja ein schleichender Prozess und dann fühlt sich's halt scheiße an, aber so fühlt sich's halt an und das ist man ja dann irgendwie gewohnt, aber der macht dann in einer Stunde mit dir Dinge und begradigt da gewisse Sachen, sehr banal ausgedrückt, und du stellst dich von der Bank hin und nur im normalen Stehen denkst du auf einmal, es ist so krass. Ich stehe auf einmal so entspannt da. Es fühlt sich so anders an einfach. Und dann merkst du auf einmal, wie lange du mit Fehlstellungen irgendwie trotzdem, ohne dass das vielleicht so krass aufgefallen ist, davor gelebt hast und natürlich auch trainiert hast, sag ich jetzt mal, mehr schlecht als recht. War echt beeindruckend und bestärkt mich auch immer wieder darin, dass es halt wirklich extrem viele Bereiche auch im Bereich der wie soll ich sagen, Sport, nennen wir es mal Sporttherapie gibt. Ne? Da gibt es jetzt nicht diese eine Wissenschaft. Es ist jetzt nicht nur der klassische Physiotherapeut, nicht nur der Orthopäde, nicht nur der whatever. Dann gibt es dann auch wirklich so Biomechaniker, es gibt Osteopathen und alle haben irgendwo andere Ansatzpunkte, die aber am Ende dann auch total zielführend sein kann.
Ja, das Spannende daran ist ja, wenn alles glatt läuft, ne, und man nicht verletzt ist, ja, dann versucht man ja sehr viele Ebenen zu optimieren. Ne?
Ja.
So, Leistungssport ist ja nichts anderes als ein Optimierungsprozess. Also das ist ja nichts anderes als in sämtlichen anderen Prozessen, die man vielleicht aus einem Arbeitsbereich kennt oder. Ja, man guckt, okay, was kann ich effektiver gestalten? Zeitinvestment, Nutzeninvestment und so weiter und so weiter. Ja, und dann treten Probleme auf und dann fängt man an zu suchen erstmal. Das ist ja das Erste. Ne? So, wenn man jetzt irgendwo vor einen Baum gerannt ist, ja, dann kann man sich schon vorstellen, warum es gewesen ist. So ähnlich war das ja mit dem Umknicken, ja. Aber ja, auf wie viele Bereiche das dann wirkt, so, dann hast du den Anschein ja gehabt, es geht wieder, ja. Und dann ist natürlich, glaube ich, sind wir Menschen oder auf jeden Fall unsere Körper ja auch in der Lage, unglaublich zu kompensieren. Ja, ja, das ist schon crazy, ne? Also das ist wirklich, und wir sind jetzt noch im physiologischen Bereich. Wir sind jetzt noch gar nicht im psychologischen Bereich. Ja, da gehen dann noch ganz andere Sachen ab, ja. Und das ist ja so, ne? Dann hast du permanente Probleme und für dich, ja, verhandelst du das ja dann. Ja, du verhandelst das nach dem Motto, ja, okay, ich hatte auch viel Stress, okay. Ja, ich versuche nebenbei noch ein Haus zu bauen, okay. Ich bin jetzt nicht mehr 23,5, ne? Wie oft hast du das gesagt? Ja, ja, da hast du früher das weggelaufen, ja?
Ja, und, absolut.
Das ist so dieser Verhandlungsprozess, ja, der dann ja im Kopf stattfindet. Und ich bin sicher, dass sehr viele von euch, die mit kleinen Problemen oder mit größeren Problemen zu tun haben oder hatten, genauso gespielt haben, das Spiel. Ja, dann versuchst du dich da irgendwie wieder ranzutasten und machst dann doch was, ne? Und
genau.
Und du hast immer noch so viele Ebenen, wo du gucken gehen könntest. Also auf der einen Seite ist das ja cool, wenn man dann an so einem Punkt ist, wo wieder was passiert, und zwar vorwärts passiert. Aber es kann natürlich auch wahnsinnig machen, wenn man nicht solche mindblowing Tage hat, ja? Das ist ja der andere Punkt, ne?
Hat man auch lange drauf warten müssen. Also, das ist dann auch manchmal, ich sag mal, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass ein Bereich, wie soll ich das jetzt beschreiben, medizinischer Bereich jetzt besser ist als der andere. Es ist halt aber einfach manchmal wichtig, dass du zur richtigen Zeit die richtige Person triffst, die sozusagen den Schlüssel hat, um dein Problem zu lösen. Ne?
Ja.
Das ist halt auch manchmal so ein bisschen so eine Glückssituation, dass du dann halt diese Person triffst. Natürlich, klar, dann denkt man auch teilweise, was wäre gewesen, wenn man schon vor 2 Monaten oder 3 Monaten irgendwie diesen Zugang gehabt hätte. Aber jetzt muss man auch wieder rückblickend sagen, ich habe diesen Zugang jetzt zu Hansi nur bekommen, weil jetzt von mir aus Hamburg schiefgelaufen ist, weil ich jetzt große Probleme hatte, weil ich vielleicht auch sehr offen auf Instagram war, wo ich gesagt habe, macht das alles noch Sinn? Daraufhin Patrick sich wieder gemeldet hat, gesagt, hey, ich kenne da jemanden, geh doch da mal hin. Mann natürlich auch dann gesagt hat, okay, ich gebe mir das, ich fahre dahin irgendwie 2 Stunden und lass mich da mal angucken und nehme mir den halben Tag dafür frei. Und um dann jetzt an diesem Punkt zu sein, wo du dann grinsend aus dieser Praxis rausgehst und denkst, Alter, krass, vielleicht kann ich jetzt wirklich in absehbarer Zeit wieder schmerzfrei mein Trainingsprogramm aufnehmen. Und vor 3 Wochen hast du noch gedacht, vielleicht ist auch alles jetzt irgendwann mal vorbei. Und deswegen, ich bin keiner, der groß, Sachen bereut oder sagt, oh Mann, was wäre jetzt, wenn ich das schon früher gewusst hätte. Manchmal passieren Dinge, nicht aus einem Grund, aber irgendwie sie passieren halt, wie sie sind, und daraus ergeben sich neue Situationen. Jetzt hat man jemanden, wo du weißt, okay, für die und die Problematik ist das, glaube ich, der richtige Mann auf jeden Fall. Und ja, bin sehr gespannt. Ich sag mal so, ich schließe dieses Kapitel heute ab, bevor wir jetzt nach Utah wechseln, indem ich Hansi zitiere. Er hat sich am Anfang bestimmt mal nur eine Viertelstunde Zeit genommen, wo er mich sehr spezifisch ausgefragt hat, wie dieser Unfallhergang war in Kenia, Vorgeschichten, weil das Sprunggelenk hatte ja auch schon einige Sachen im Vorfeld, wie ich mich fühle im Allgemeinen und so, und wie ich mich mental fühle. Da habe ich auch gesagt, mental, ich fühle mich erschöpft, so im Sinne, also ich habe gesagt, ich habe vor 2 Wochen wirklich mich schon intensiver angefangen, damit auseinanderzusetzen, hier irgendwie dieses leistungssportliche Leben vielleicht hinter mir zu lassen. Und dann hat er gesagt, jetzt lass mal erstmal gucken, was wir jetzt hier in einer Dreiviertelstunde hier bewerkstelligen können. Hat dann gemacht, und dann hat er gesehen, auch er sieht ja dann, was macht das mit dem Patienten, wie ist das Feeling, ohne dass er sagt, zieh es Laufschuhe, nur du stehst anders, und das, du hast ja so ein, man ist ja dann schon sehr sensibel für solche Dinge und merkst, oh, das auf einmal, das verändert sich irgendwas. Und dann hat er gesagt, bevor wir uns verabschieden, ich glaube, es wäre vielleicht zu früh aufzuhören. Ich glaube, du hast noch ein paar Jahre vor dir. Aber tu mir den Gefallen. Wenn du irgendwann mal wieder dich nicht so gut fühlst, komm ein bisschen eher vorbei.
I love it jetzt schon. Ja, sehr schön, sehr schön. Also da muss man ja auch mal sagen, ja, weil du das erwähnt hast mit Rio. da ist der DOSB schon auch nicht so schlecht drin. Ne? Also wir haben schon oft über Sportsystem in Deutschland geschimpft und kritische Anmerkungen gemacht und so weiter. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade was den Stab um so eine Nationalmannschaft herum, also die Olympiamannschaft herum, egal ob im Winter oder im Sommer, da sind schon extreme Spezialistinnen und Spezialisten dabei. Ja? Und das geht über viele Bereiche, die wir jetzt gerade ja auch schon gestreift haben, von Psychologie über Materialkunde, über den gesamten medizinisch-physiotherapeutischen Bereich. Da sind magische Menschen versammelt, ja, und das ist ja auch etwas, was eine Nation, die mehr Geld hat als viele andere Nationen, dann eben auch auszeichnet, dass die in der Lage sind, diese Leute dann halt rauszueisen für mehrere Wochen aus ihren Unternehmen, ja, und so toll bezahlt ist das übrigens nicht. Darum geht's den Leuten nicht, ja, weil erstmal haben die sowieso.
Die haben tatsächlich eine Leidenschaft.
So, die haben sowieso ein Helfersyndrom und eine totale Leidenschaft. Und für jeden, den sie wieder lauffähig machen, so wie dich, oder keine Ahnung, im besten Fall dann auf den Olympiapodest bringen, das ist ja deren Benefit. Ja, das ist ja das, was sie zurückbekommen, ja. Und ich meine, es ist ja auch cool, dass eben auch so eine Community dann steht, ja, dass ein Patrick dann das mitkriegt und sagt, hey, fahr da hin, der kann dir wahrscheinlich helfen oder lass den da mal drauf gucken, das kann dir einen Schritt weiter. Also das ist ja auch extrem cool, dass man dann eben aus seiner Laufblase oder Leichtathletikblase wieder rauskommt und so. Das sind schon coole Sachen, die da entstehen können.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Ja, und da hast du über einen Triathleten wieder einen kleinen Schritt machen dürfen. Das ist sehr schön. Ja, und ich bin mit den Triathleten ja nach St. George gereist. St. George ist, das wusste ich auch bis jetzt nicht, im Dreiländereck. Ja, das ist Nevada, Arizona und Utah. Das sind ja diese Staaten der USA, die mit einem Lineal gezogen wurden. Und das ist alles so in einem Kreis drin. St. George ist ganz im Süden, im Südwesten von Utah. Also dem Mormonenstaat, wie man ja so gerne sagt, merkt man aber da noch nicht sehr viel von. Klar, so Zugang zu Alkohol ist ein bisschen anders und so, das schon, aber ansonsten nicht. Eine relativ kleine Gemeinde, wusste ich auch nicht, 80.000 Einwohner. Normalerweise seit einiger Zeit schon mal Austragungsort für die Halb-Ironman-Weltmeisterschaften. Und dann haben sie es jetzt ja das erste Mal überhaupt von Hawaii weggelegt, aber seit 1981, so lange gibt es nämlich das Ganze auf Big Island, das ist ja nochmal unterschiedliche Inseln, das erste Mal eben nicht auf Big Island. So, das war natürlich ein Riesenschritt für die Organisation, ein großer Schritt für viele Triathleten, ganz viele der Breitensport-Triathleten, die auch startberechtigt gewesen wären, sind nicht dahin gefahren, weil sie halt den Aufwand, das ist halt wahnsinnig teuer natürlich alles, ja, Startgebühr $1,000. Das wollten sehr viele einfach nicht auf sich nehmen, um dann eben nicht in Hawaii zu starten, ja, weil
ja.
Hawaii steht ja auch synonym für Triathlon, ja, weil wenn du sagst, okay, ich mache Triathlon, dann heißt es gleich, ah ja, Hawaii und so, ja. Ja, das ist so. Das ist noch stärker als Marathon für Laufen. Das ist also so ein total determinierender Ort, ja, also mit einem unglaublichen mythischen Gesamtgemälde drumherum. Das alles konnte natürlich St. George nicht liefern. Tatsächlich hatten alle vorher Angst vor kaltem Wasser, weil man schwimmt in so einem Frischwasserreservoir.
Da muss ich direkt einhaken. Ja. Habe ich natürlich die Übertragung als guter Sportfan natürlich verfolgt. Und zumindest hat Dirk Froberg beim Wechsel aus dem Wasser aufs Rad einige Male angebracht, dass vermutlich die Wechsel nicht ganz so fluffig waren, weil die Gliedmaßen so kalt sind. Aber jetzt bin ich gespannt, was du sagst. War es so kalt? Oder?
Nee, das ist schon richtig. Also geht man davon aus, dass der Dirk schon weiß, was er so redet. Ja, nee, das ist tatsächlich so. Er hatte ja auch den Rekordhalter, was die Schwimmdistanz beim Ironman angeht, bei sich als Co-Kommentator. Das ist nämlich Jan Sibbersen von der Neomarke Sailfish, der vor einigen Jahren in Hawaii den Rekord gebrochen hat. Der ist früher Langstreckenschwimmer gewesen in der Nationalmannschaft und hat dann halt auch Triathlon gemacht. Ist da auch immer sehr, sehr gut geschwommen, aber nicht so gut. Und er hat sich dann einmal speziell darauf vorbereitet und hat dann da den Rekord gebrochen mit Anfang 40. Der Trick ist aber, du kannst dann nicht aufsteigen, sondern der Rekord zählt nur dann als Rekord, wenn du das Ding auch zu Ende machst. Ja, also du musst auf jeden Fall dann das Ding zu Ende machen. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt mal zum Schwimmen dahin und knall den Rekorder weg. Ja, das nicht.
Ist übrigens im Marathon ähnlich. Ja. Erinnere ich mich zufällig gerade an eine Geschichte vor einigen Jahren. Da gab es auch so ein paar sehr findige, ich nenne jetzt keine Namen, aber sehr findige damalige Athleten, die dachten, oh ja geil, Berlin-Marathon ist ja eigentlich geil, weil flache Strecke und dann könntest du einer viel weiteren Gruppe vorne laufen, die ja dann voll sind und vielleicht dann eine Bestzeit laufen und danach Halbmarathon aussteigen. Das, liebe Freunde, das geht nicht, aus ähnlichen Gründen, wie Ralf das gerade geschildert hat. Es gilt dann nur als Halbmarathon. Bestmarke, ja,
Durchgangszeit,
auch, wenn du das Rennen noch finishst. Genau.
Ja, also ne, da ist schon wieder spannend, aber ist ja der vernünftige Ansatz, ne? Weil sonst, sonst hast du ja komische Wettbewerbe.
Und auch Point-to-Point
meistens dann. Ne? Jedenfalls, das Wasser hatte 16 schlanke Grad. Ja, also das ist, da gehe ich dann ohne Neo rein, also mal kurz, ne? Also habe ich tatsächlich gemacht, in Mallorca im Camp war das halt auch so kalt. Das ist richtig kalt. Ja, so und dann hast du ja die Hände logischerweise blank, weil an den Händen darfst du nichts anziehen, keinen Schutz anziehen. Ja, die haben halt alle Neo angehabt. Viele haben die Füße oder ich glaube sogar die allermeisten hatten die Füße halt auch blank. Und die werden schon richtig kalt. Ja, also die Füße werden vor allen Dingen richtig kalt. Und das ist schon unangenehm, weil wer schon mal so richtig kalte Füße hatte und dann hast du ja kein Gefühl so richtig in den Füßen. Dann gehst du in die Radschuhe rein. In Radschuhen sind die Füße ja sehr, relativ unbeweglich drin. Da werden die tendenziell nicht sehr schnell sehr viel wärmer. Ja, und tatsächlich war es halt so, dass wenn du da rauskommst, dann ist dir richtig kühl, auch mit dem Neo. Die hatten vor allen Dingen vorher so sehr Angst. Als wir angekommen sind, da war es morgens zum Aufstehen 6-7 Grad. So, wenn du das jetzt in Addition hast, ja, dir ist schon kalt, wenn du da stehst, ja. Da hatten die Leute schon warmes Wasser mitgenommen, also warmes, aufgewärmtes Wasser in Flaschen, damit du das erst in den Neo reinschüttest und dann eine warme Schicht praktisch hast und dann da reinspringst, damit du nicht so ein Kälteerlebnis hast. Ja, aber wenn einem einmal richtig kalt wird, dauert es halt einfach wahnsinnig lang und die Muskeln werden steif. Ja, also das war schon alles richtig. Ne? Da war es aber tatsächlich so, dass am Rennwochenende eine Hitzewelle da reingeschwappt ist. Ja, das ist ja close to Wüste. Und dann war es plötzlich 19 Grad nachts und morgens auch schon. Und dann kam die Sonne hoch und dann wurde es auch auf dem Rad schon sehr schnell sehr warm. Und beim Marathon, das war schon wirklich ein Brett. Ja, da reden wir über Mitte 30. Ja, das ist halt trocken, ja, okay. Ja. Auch sehr viel trockener als hier, so bei uns in Mitteleuropa, wenn es um diese Temperaturen sind. Aber wir reden halt trotzdem noch über Mitte 30. Und dazu, das hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, es geht halt hoch und runter. Es ist halt praktisch keine Ruhe, es geht hoch und runter. Es geht hoch und runter.
Da hast du nicht zu viel versprochen. Ja. Ich habe es auch angeguckt. Ich habe jetzt leider vom Marathon nicht so viel gesehen, weil ich dann noch außer Haus war. Aber die Radstrecke alleine, je nach Perspektive, sage ich jetzt mal, der Kamera, da habe ich mir auch gedacht, meine Fresse, geht gut hoch und runter. Ich hatte das Gefühl, es geht entweder hoch oder runter. Gab es da wirklich flache Passagen? Also
es gab, die Amerikaner nennen das immer euphemistisch Rolling Hills. Ja, das haben wir beim Boston-Marathon so ähnlich. Ja, und Felix hat das ja geschildert, absolut, dass es einfach ein Scheiß ist. Ja,
genau.
Nee, das ist tatsächlich so. Also so richtig flache Passagen gibt's wenige, also beim Radfahren jetzt. Aber das ist schon so, sagen wir mal, die Profis kommen damit gut klar. Das ist ein anspruchsvoller Kurs. Ich würde auch sagen, das ist von der Struktur her für die Profis sicher auch ein WM-würdiger Kurs. Für große Teile der Age-Grupper war das zu schwer. Ja, also war das vor allen Dingen in der Addition, ja, also relativ kaltes Schwimmen, eine knallharte Radstrecke und dann aber auch noch eine sehr harte Laufstrecke. Ja, bei Temperaturen von Mitte 30 Grad. Das war eine Riesenherausforderung. Ja, und es war jetzt da noch ein bisschen anders als sonst auf Hawaii. In Hawaii sind ja nur Leute qualifiziert, die eben auch in Hawaii entsprechend ihre Weltmeisterschaft dann austragen. Klar gibt es noch so ein paar andere Geschichten, so Charity-Sachen, ersteigerte Dinge und so, Celebrities, bla bla, aber das sind kleine Zahlen. Hier war es aber so, da sollte ursprünglich ja ein normaler Ironman stattfinden. Das heißt, da hatten Leute für dieses Event bezahlt und gebucht. Und die durften jetzt auch starten. So, das heißt, da waren halt, ich weiß nicht ganz genau, wie hoch die Zahl war, aber sicher sowas um die 1500 Teilnehmer, die so in diesen Wettbewerb reingekommen sind. Es waren alleine über 400 Leute, die noch nie vorher einen Ironman absolviert hatten. Das fand ich jetzt nicht so geil, weil ich das ein bisschen der Rahmen ist dann nicht nur ein WM-Rahmen. Ja, damit zerfasert man das Ganze ein bisschen. Kannst natürlich sagen, ja, okay, dann haben die halt diejenigen, die es noch nie geschafft haben, hatten halt einmal die Ehre, mit den Weltmeistern zusammen in einem Rennen zu sein. Ich glaube, da ist es ein bisschen too much. Wenn du einen Partizipationswettbewerb hast, wie Marathon oder wie jetzt Triathlon eben auch, so eine WM sollte schon noch eine herausgehobene Stellung haben. Ja, also da finde ich dann nicht unbedingt so cool, dass dann eben auch Leute sich da normal reinbuchen können. Weil das macht ja eben Hawaii auch aus, dass man bis in die letzte Altersklasse, also 80 oder 85 plus, sich qualifizieren muss.
Ja, ja. Das macht natürlich die Wertigkeit der Veranstaltungen auf einem ganz anderen Level natürlich. Ja.
Ja, und was ich halt sehr gerne mache, habe ich jetzt halt auch wieder gemacht. Ich habe halt am Abend über eine Stunde an der Laufstrecke gestanden. Ja. Weil ich finde, da erkennt man dann die Demut, die man haben muss vor so einem Wettbewerb und die man eben auch haben muss vor der Länge des Wettbewerbs und natürlich auch davor, dass da am Ende Marathon gelaufen wird. Ja, das ist schon was Besonderes. So, ich stand halt relativ nah zum Startbereich. Ja, 2-Loop-Kurs, also ne, musstest du dann da nochmal runterlaufen und dann da wieder hochlaufen. Und der erste Teil der Strecke sind rund 5 Kilometer bergan. Ja, das ist jetzt nicht super, super steil, aber es ist bergan. Ja, so. Und ich war da um 7:15 ungefähr. Ja, also, und von da an hattest du noch fast 5,5 Stunden Zeit, ins Ziel zu kommen. Ja, also da würdest du ja sagen, okay, da bist du noch so im mittleren Bauch, ja, der Dichte der Veranstaltung. Von 20 Leuten sind diese Passage da vielleicht noch 2 hochgelaufen und alle anderen sind gewandert. Egal, ob es die erste oder die zweite Runde war. Und da muss ich dann sagen, das ist zu schwer.
Das ist zu krass.
Das ist zu krass. Ja, weil es gibt leider auch so Tendenzen in der Triathlon-Szene überhaupt, die sagen, wenn da hinten gewandert wird, das ist kein Triathlon. Da würde ich jetzt sagen, okay, Freunde, mal ein bisschen runterkommen und dann fahrt da mal in St. George da diesen Kurs ab und dann reden wir nochmal, wenn ihr die zweite Runde da hochgelaufen kommt.
Ich bin immer sehr
dann schauen wir mal, wer da noch hochsprintet, ja. Aber da waren eben auch sehr viele Leute, die jetzt für mich optisch einen sehr trainierten Eindruck machten, also jüngere, fitte Leute, wo du normalerweise denkst, okay, warum bist du jetzt noch hier? Und nicht schon seit 2 Stunden in der Dusche, ja. Und die sind da hochgewandert, ja. Hm. Und wenn du dann überlegst, dass du da hochwanderst und vielleicht noch 40 Kilometer vor dir hast und du weißt, was ich ja wusste zu dem Zeitpunkt, dass es bei Fahr nicht der steilste Anstieg, ja, weil der kommt noch deutlich später, ja.
Ja.
Und zwar zweimal noch Freunde der Milchstraße. Dann hast du eine Idee, und dann weiß ich natürlich, warum ich den Scheiß nicht mache. Ja, und leider, wie gesagt, der Gerald, der sich mit mir verabredet hatte, der hatte halt auch große Probleme. Der hatte halt Magenprobleme. Das ist natürlich, kommt leider bei Hitze dann nochmal anders. Ja, also wenn man da ein bisschen empfindlich ist oder vielleicht auch mit seiner Versorgung nicht 100% vertraut ist, wie auch immer. Ich weiß gar nicht genau, was bei ihm war, aber er konnte nichts bei sich behalten. Ja, und dann ist halt einfach energetisch, ist das nicht zu machen. Das ist komplett ausgeschlossen, dass man das schafft. Und er musste dann halt leider auch sehr viel wandern. 16 Stunden 40 hat er gebraucht. Das ist schon, also alleine das zu Ende zu bringen, ist halt Wahnsinn.
Heftig.
Ja, es ist halt Wahnsinn. Ja. Und deshalb nochmal Chapeau, gerade. Und ich habe alles Verständnis gehabt, dass du dann nicht noch mit mir am nächsten Morgen um 5 Uhr laufen wolltest. Ja, weil der war dann im Dunkeln abends im Ziel und dann ist auch irgendwann mal gut. Ne? Also, ja. Und der hat ja dann immer noch nichts gegessen. Also das ist dann auch einfach unvernünftig, dich am nächsten Morgen
einzustellen. Nee, wollte ich sagen, da musst du wirklich erstmal dann A, dem Körper ein bisschen Ruhe gönnen und B, versuchen natürlich auch dann die Speicher mal ein bisschen aufzufüllen. Ja. Und Respekt, ey, 16 Stunden, da kann ich gar nicht mitreden. Also das wisst ihr eh, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ich, wie gesagt, ich finde 4 Stunden Marathon krass, ich finde Ultraläufe krass. Ironman entzieht sich sowieso jeglicher Vorstellungskraft für mich, aber das auch schon bei 8 Stunden, aber bei 16, Wahnsinn. Also ich frage mich da wirklich, wie steht man das mental durch? Was denkt man sich da dabei? Also vor allem, wenn du schon sagst, das kriegst du ja trotzdem mit, egal wie krass dein Mental Game ist, wie geil du dich eingestellt hast auf das Rennen, wenn was schief geht, so in dem Falle jetzt, ne, weil halt die Strecke irgendwie zu krass ist, weil vielleicht irgendwas nicht passt mit der Verpflegung, keine Ahnung. Und du beginnst den Marathon schon hinter deinem Zeitplan, aber kannst auch gleichzeitig nicht laufen, weil das halt gleich den 5 Kilometer Berg hochgeht. Boah, was muss da im Kopf vorgehen? Und das aber dann trotzdem noch. Und deswegen, ja, wirklich Riesenrespekt an Gerald, das dann trotzdem noch bis zum Ende durchzuziehen. Hut ab.
Also das sind dann jetzt so diese speziellen Geschichten, die, wo ich dann auch immer wieder, also mehr oder weniger ratlos davor stehe und sage, ja. How? Ja, also wie kann das gehen? Ja, tatsächlich gibt es da natürlich große Unterschiede, und zwar auch, was die Veranstaltungsorte angeht. Ja, also es gibt so durchschnittliche Dropout-Quoten, Leute, die einfach ein Bad Tag erwischen, keine Ahnung, ja, technical Issues am Fahrrad oder was auch immer, ja, alles Mögliche. Und dann gibt es natürlich das Wandern, wo du dann wahrscheinlich 500 Mal die Sinnfrage stellst, ja, und so weiter und so weiter. So. Die mit Abstand geringste Dropout-Quote, mit Abstand, mit weitem Abstand, ist in Hawaii.
Ach,
ja, okay. Das ist ein Brett, Hawaii, wegen der Luftfeuchtigkeit.
Feuchtigkeit.
Ja, wie gesagt, es ist weniger Höhenmeter, was das Laufen angeht, viel weniger Höhenmeter, was das Radfahren angeht. Aber es ist trotzdem ein absolutes Brett. Und dennoch ist es mit Abstand die geringste Dropout-Quote. Ja, und nicht vergessen, Jan Frodeno, ein Jahr fast komplett den Marathon durchgewandert. Ich glaube, 30 Kilometer durchgewandert. Ja, oder Easy Jogging, Wandern, Easy Jogging. Lionel Sanders, der jetzt Zweiter geworden ist, zum ersten Mal bei der Ironman WM. Und ich glaube, der ist das 6. Mal gestartet, nicht gegangen auf dem Marathon. Ja, die sind dann da ins Ziel marschiert. Ne? So. Hier war eine Dropout-Quote bei den Pros, ja, es waren am Ende noch 37 Männer, was schon ein sehr kleines Feld ist, ja, weil normalerweise sind 50 Männer. Von den 37 sind 11 ausgestiegen. Das ist natürlich eine sehr hohe Dropout-Quote. Ne? Und da merkst du schon, dass die Wertigkeit für die Pros halt anders war einfach, ja. Und da waren jetzt, ich kann mich jetzt nicht an so viele Technical Problems erinnern, also weil das, klar, du kannst natürlich immer ein technisches Problem haben am Rad und dann geht's halt einfach nicht weiter, ja.
Klar,
das kannst du nicht haben, ja. Leider ein anderer Kollege aus dem Erdinger-Team, Andi Dreitz, einen schweren Unfall. Ja, beste Genesungs...
mehr oder weniger unverschuldet.
Ja, ja, ja.
Irgendwie auf der Strecke ist irgendjemand ein Auto gewesen.
Genau, ja, also beste Genesungswünsche erstmal. Leider auch mit einem kleinen Bruch und so weiter. Aber wirklich, im Prinzip hat er fast noch Glück gehabt. Es war eine Stelle auf dem Kurs, da habe ich bin ja sowohl den Radkurs als auch den Marathon auf dem Motorrad mitgefahren. Da habe ich echt die Augen zugemacht, weil ich gedacht habe, oh weia, was ist denn das für eine Kreuzung? Ich hatte mir schon gedacht, dass es da Probleme geben kann. Man kommt halt aus einer sehr langen Abfahrt in eine lange Rechtskurve rein. Und ich schätze mal, dass die Profis, die fahren da 80 plus darunter. Ja. Und da war halt eine Kreuzung und da war der Radkurs dann plötzlich auf eine Fahrspur zusammengeschoben, ja, mit Pylonen.
Okay.
Und es gab halt Fußgängerverkehr und Age-Grupper auf der anderen Seite und Personal, die auch nicht nur aufgepasst haben und so weiter. Und ich habe immer gedacht, ach du, hier muss nur einer irgendeine falsche Bewegung machen, dann rappelt das hier richtig. Und das war bei ihm leider der Fall. Da waren halt mehrere Motorräder nacheinander und dann hatte einer halt vorne angefangen zu bremsen und der nächste bremst härter und der nächste bremst noch Kettenreaktion. Ja, und dann bremst halt ein Motorrad vor dir, Vollgas. Ja, klar, die haben auch Scheibenbremsen, die allermeisten haben Scheibenbremsen, aber da hat er dann keine Chance, überhaupt gar keine Chance gehabt und ist dann da voll drauf gebrettert. Und das war leider schon das zweite Mal, auch bei der WM in Nizza, halbe Strecke vor 2 Jahren, ist er schwer gestürzt. Also ne, nochmal gute Besserung. Ne. Ja, so war das. Ne? Und deshalb muss ich sagen, Riesenrespekt vor Anne Haug, ja, die alles aufs Laufen gesetzt hat, ja, die schnellste Laufzeit hatte, 2:56. Bei den Frauen und damit sehr viel schneller war als sehr viele Profimänner. Ja.
Brutal.
Also das, aber selbst die als herausragende Läuferin, ja, vor der alle wirklich man muss es ganz klar sagen, Angst haben, dass sie die halt noch einsammelt. Die war ja so fertig beim Laufen und hat gesagt, also der zweite Teil hätte ihr so komplett die Schuhe ausgezogen, das wäre Wahnsinn gewesen, ja. Und Flo Angert, der ja bester Deutscher bei den Männern war, der ist Fünfter geworden, der ein fantastisches Rennen gemacht hat, super geschwommen ist, die ganze Zeit in der Spitzengruppe Rad gefahren ist. Er ist halt nicht so ein guter Läufer, aber den hat es wirklich ganz bitter getroffen. Der kam bei Special Needs, ja, auch das gibt's natürlich da bei den Triathleten, ja, an den Tisch bei Halbmarathon. Und er arbeitet mit einer speziellen Ernährungsberaterin aus dem Fränkischen zusammen. Fränkischen oder Würzburg?
Nein, Würzburg, glaube ich. Kurze Frage, kann es auch sein, dass es aus Kielheim ist?
Frau Rauscher.
Yes, dann weiß ich, wer das ist, weil das ist bei mir um die Ecke.
Ja, genau. Ne?
Das ist von mir 20 Kilometer, 25 Kilometer entfernt. Ja, war ich auch schon mal da. Es ist sehr interessant. Ja.
Spezialmischung, ja, Kilometer bei Halbmarathon, ja, die extrem wichtig war, weil besonders viel Energie.
Glykogen, ja? Genau.
So, ja. Ne? Also eine essentielle Stelle. Und seine scheiß Flasche ist nicht da.
Nein.
Ja, und er wandert in den Special Needs, da waren halt mehrere Tische nebeneinander, auch relativ spacey auseinander, was ja im Prinzip alles richtig ist und gut ist. Und es waren auch Leute da, die gesagt haben, hier, dein Ding steht da, dein steht da. Ja, weil wenn du da hinten bist, Leute, da hat man seine Sinne nicht komplett klar. Das ist einfach nicht so.
Nee, nee.
Ja, und er ist da rumgelaufen und die Flasche war einfach nicht da. Ja, er hat dann nur die Flasche von seinem Trainingspartner und Teamkollegen Sebastian Kienle gesehen. Der war ein paar Platzierungen hinter ihm. Ja, und die wollte er ihm natürlich nicht wegnehmen.
Ich wollte sagen, hat er einfach nie genommen, oder?
Ja, und Sebastian hat dann nachher im Interview bei mir gesagt, hätte er ruhig haben können. Bei mir war da eh schon scheißegal. Aber dann, also erstmal hat er da über eine Minute rumgesucht. Er hat dann durch den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Ja, und dann fehlt diese Ernährung. So, dann hat er eigentlich einen coolen Move gemacht. Weil, was machst du? Du kannst halt entweder verzweifeln oder dich wieder sammeln. Er hat sich halt dann gesammelt, hat dann auf die Gels aus den normalen Verpflegungsstationen zurückgegriffen. Ja, also jede Meile ist eine Verpflegungsstation. Aber es ist natürlich nicht deins. Es ist nicht deine Verpflegung. Es ist irgendwas. Ja, und dann, das ist halt einfach ein Breaker. Und er hat sich dann wirklich nochmal zusammengerissen, auch weil ein guter Bekannter von uns dabei war, der ihn permanent angeschrien hat, ja, und angefeuert hat. Ja, schönen Gruß, Simon Gehr, der als Fotograf dabei war und da eben auch als Top-Unterstützung. Der ist von einer Stelle zur nächsten mit dem Fahrrad hin und her gefahren. Ich habe den auch immer wieder getroffen und hat auch tolle Fotos gemacht. Eins stellen wir, glaube ich, nochmal als Post raus, wo man vor allen Dingen den Flo laufen sieht. Aber da könnt ihr auch sehen, dass ich tatsächlich auf dem Motorrad war und einen Helm auf hatte wie Calimero. Und und dann hat er sich echt nochmal zusammengerissen und ist hinten wirklich stark gelaufen, hat auch noch tatsächlich einen überholen können und ist Fünfter geworden bei seiner ersten WM. Also das war schon eine sehr coole Veranstaltung.
Brutal gut, ja.
Aber wie gesagt, wenn man das gesehen hat, wie da Wandertag eingeläutet wurde, ja, ne.
Es ist also vor allem das, also was ich mir auch richtig tough vorstelle, ist, also selbst für Wandern sind ja dann 35 Grad jetzt nicht super angenehm, sage ich jetzt mal. Und dazu kommt ja noch, du kommst ja auch gefühlt nicht vom Fleck, ne? In dem Moment, wo du dann wahrscheinlich gezwungen bist, vom Laufen auf Gehen umzustellen, hast du ja gleich noch mehr, es wird noch wärmer, weil du weniger Fahrtwind hast. Du kommst noch weniger voran. Alles, selbst wenn du theoretisch dir mental sagst, jede Meile Verpflegungsstation, so ein bisschen Anhaltspunkt irgendwie, um sich auch zu motivieren. Das dauert viel länger alles. Die Hitze brennt ja dann runter. Also da wirklich, Respekt für die Leute, die sowas dann da durchziehen konnten, trotz dieser Widrigkeiten und allem.
Also das Mindgame, was die Leute haben, das ist halt unfassbar. Das muss man halt auch sagen. Ja. Also da muss ich auch ehrlich sagen, das habe ich nicht. Ich habe mich bei der halben Distanz schon ordentlich gequält die letzten Male beim Laufen. Das hat auch richtig scheiße wehgetan. Und beim letzten habe ich ja versucht, auf jeden Fall nicht zu gehen. Das habe ich auch geschafft. Aber weil das ist so, wie du sagst, dann gerät halt alles so weit weg, ja.
Ja.
Aber dann das Ganze nochmal doppelt, ja. Also wenn ich mal so über 100 fahre, dann denke ich auch, also jetzt noch Marathon laufen, was, wie, nein, geht nicht, ja.
Ja.
Aber dass die, also wirklich dann auch wirklich ganz normale Menschen, ja, die jetzt dann in dem hinteren Teil des Feldes auch nicht mehr so super sportlich durchtrainiert aussehen und es auch in Teilen nicht sind, weil die Leute, die da das erste Mal gemacht haben, die gehen da teilweise auch mit einem vielleicht etwas amerikanisch nassforschen Ansatz dran, jo, wird schon irgendwie hinhauen, ja, aber nein, das geht dann halt nicht dahin, ja. Also das ist schon bewundernswert und es ist immer wieder auch faszinierend. Aber es geht mir ja beim Marathon auch so. Also wenn ich in Berlin, da stehe ich halt auch sehr gerne, wenn wir da unsere Übertragung fertig haben und stelle mich dann einfach nochmal da ans Ziel hin und klatsche ein bisschen Leute ab und feuer die an. Das ist auch cool. Übrigens, die Leute reagieren natürlich dann alle, ja, und dann Deutschen erkennen einen dann und grüßen zurück und so weiter. Das ist schon auch sehr cool, muss man echt sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und Leute, wisst ihr, was wichtig ist? Dass man eine Ernährungsroutine hat, ja, dass man sich vernünftig ernährt, ja, und zwar Wochen im Voraus, ja, loading, ja, gute, ja, sportgerechte, nachhaltige Ernährung, ja, weil an dem Tag selber nimmt man nur Süßscheiß zu sich, ja, den ganzen Tag, ja. Tatsächlich gibt's aber Brezel in den Verpflegungsstationen, also Salzbrezel, ja, die sind aber dann oft weg und hin und wieder gibt es auch Hühnersuppe. Ja, die total beliebt ist, ja.
Bei Salzbrezel muss ich direkt an unseren gemeinsamen Bekannten Julius Brink denken, ja. Den ich übrigens auch beim Wings vor
der war auch da, richtig, den ja, ich genau,
getroffen ja. Hab. Leider habe ich ihn ohne Brezeln gesehen. Ich wollte ihn ja, fast nicht drauf ansprechen. Uns aber eigentlich nur, der ist gelaufen. Ja. Der war auch am Start für die gute Sache. Ich habe nur, wir hatten nur kurz Hallo und kurz einen Smalltalk gehalten, weil er dann auch noch ein paar Filmaufnahmen vorher machen musste. Aber da dachte ich mir direkt, ey, bei Brezeln Frankfurt Marathon damals immer noch legendär. Ey, das müssen wir echt nochmal rauskramen. Vielleicht gibt es irgendwo in der HR Mediathek noch eine der legendären Marathon-Szenen.
Also, absolut.
Der war auch am Start. Und zum Thema Ernährung optimieren haben wir auch noch was zu sagen. Denn bevor wir natürlich zum Raphael kommen und dem Interview, was du mit ihm geführt hast, worauf ich mich auch schon freue, weil ich werde das jetzt genauso hören wie jeder andere von euch auch, der sich das dann morgen früh um 5 Uhr reinziehen wird, haben wir natürlich auch noch einen kleinen Werbeblock von Athletic Greens für AG1, so wie ihr das von uns kennt. Ich habe heute tatsächlich noch mit dem Jan, der unseren Podcast auch hört, gesprochen, der gesagt hat, er hat sich auch das Abo von AG1 inzwischen zugelegt und schwört da inzwischen drauf, das auch genauso regelmäßig zu nehmen. Mit unserem Angebot, das kennt ihr ja schon, mit unserem Spezialangebot habt ihr nicht nur die Möglichkeit, eben eine Monatspackung AG1 zu bekommen, was 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe sind, sondern ihr kriegt auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D und 5 Travel Packs. Und das Ganze soll natürlich dazu dienen, eine, sagen wir mal, gute Ernährung vielleicht noch zu optimieren beziehungsweise etwaige Nährstofflücken zu schließen. Aber es soll natürlich nicht eine gesunde Ernährung ersetzen. Ne? Also jetzt nicht hier AG1 und denken, ihr könnt sonst nur Junkfood essen. Ihr sollt euch trotzdem gesund ernähren. Aber für den Fall, dass ihr besonders beansprucht seid durch vielleicht viel Stress im Alltag, sei es im Job, sei es in andere Funktionen mit leistungssportlichem Training etc., ist das natürlich eine gute Möglichkeit, einerseits euer Immunsystem zu unterstützen, andererseits natürlich auch die Regeneration und euren Energiehaushalt.
Ich war aber doch ein bisschen froh, dass ich meine Travel Packs dabei hatte, ja, weil das mit...
Hast die Frühstückssituation
überlebt können damit? Das mit der Ernährung, ey, da möchte ich lieber einen Mantel des Schweigens drüber hüllen, ja. Es war schon ein nicht existentes Frühstücksbuffet, es gab ein Frühstücksbuffet, aber das war, also ich war sehr froh, dass ich meine Travel Packs dabei hatte, Punkt.
Ja, fantastisch. Ich fühle mich heute mal so ein bisschen in einer besonderen Situation, in so einer Hörersituation. Ich freue mich jetzt auch auf das Interview mit Raphael und vor allem, wie er so den ganzen Wings for Life World Run erlebt hat. Soweit ich richtig informiert bin, Ralf, du hast es mir vorher noch vor unserer Aufnahme geflüstert. Es war sein erstes Live-Event auch, richtig? Er war davor immer nur Corona-bedingt natürlich auch in diesen App-Runs tätig, richtig?
Richtig, ja. Da hatte er aber schon eine hohe 50er Laufleistung, ja,
und
not that bad, ja, und hat da, war, glaube ich, jetzt die größte Überraschung da in den Top 5, auf jeden Fall. Ja, wir sind wahnsinnig stolz, dass er für unser Team gelaufen ist. Das hat einen besonderen Grund, ja, und zwar bist du schuld. Weil du sozial auffällig warst. Ihr habt euch nämlich mal getroffen und du warst sozial auffällig. Ja, und das hat eine Menge mit ihm gemacht.
Ich bin gespannt, auf was jetzt kommt.
Und ich werde es nicht verraten, sondern das müsst ihr euch jetzt anhören, weil es ist wirklich cool. Es ist wirklich sehr, sehr cool.
Ich freue mich drauf, Leute. Dann viel Spaß mit Raphael und was uns gleich erwarten wird.
Ja, Raphael, wir müssen jetzt erstmal ein kleines Solo machen. Ich würde ja gerne sagen, weil Philipp laufen ist, leider ist es so nicht, sondern der hängt noch auf der Autobahn fest. Aber er kommt von einer der weiteren Therapiesitzungen, ja, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ich bin aber mindestens genauso glücklich wie Philipp auch, dass du dabei bist. Also, was soll ich sagen? Jetzt ja nicht nur bei unserem Podcast dabei bist heute, sondern schon länger ja offensichtlich unser Podcast-Hörer bist. Wir kannten dich nicht, Asche auf unser Haupt. Wir wussten nicht von deiner Existenz und wir wussten vor allen Dingen nicht, dass du so fantastisch laufen kannst. Also erst nochmal herzlichen Glückwunsch, weil das war ja nicht ein bisschen Laufen, sondern das war richtig coole Nummer, die du da abgerockt hast am Sonntag.
Ja, hallo Ralf. Erstmals vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist wirklich so ein kleiner Fanboy-Moment für mich, weil ich bin wirklich seit der ersten Folge dabei. Ja, und freue mich jetzt riesig, hier mit dabei zu sein.
Ja, das kannst du gerne gleich nochmal erzählen. Jetzt erzähle ich dir mal, wie ich zumindest auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar, ich bin ja jetzt nicht gelaufen am Sonntag, ne? Also habe ich schon gesagt. Ja, also es ist jedenfalls nicht so gewesen. Und dann waren natürlich reichlich Leute aus der Community, die dann gefragt haben, wo ist der Ralf Scholz? Wieso steht da 0 Kilometer und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab ein paar Probleme mit der App oder mit der Live-Übertragung der Ergebnisse aus der App. Das ist aber wohl alles soweit okay gewesen. Naja, und dann hattest du ja irgendwann doch relativ viele Kilometer da stehen. Ne? Und dann schrieb gleich einer ganz besorgt, hey, ihr müsst da mal auf euren Account gucken. Der da vorne, das kann ja nicht stimmen, das ist bestimmt fake. Der ist ja mehr gelaufen als der Flo Neuschwander. Ja? Und ich so, ja, alles klar, gucke ich mir an. Dann habe ich da so reingeguckt, habe gedacht, also ich meine, so out of the world, das ist jetzt nicht mehr Moped gefahren. Ja, also, aber erzähl mal, wie du überhaupt in der Lage bist, was du machst, dass du ja jetzt nicht nur bei uns die Nummer 1 bist, sondern bist du 4 oder 5 weltweit?
Platz 4 habe ich
weltweit. Platz 4, ja, also erstmal nochmal super Chapeau. Ja, nochmal Leute für euch, ja, Nummer 4 der Welt ist heute bei uns hier im Podcast, sensationell. Also erzähl mal, du wusstest ja, dass du länger laufen kannst, ne, als viele andere Kinder.
Ja, grundsätzlich schon. Ich war letztes Jahr mit der App mitgelaufen. Dort bin ich 59 Kilometer und ein paar Verdrückte gelaufen. Und da habe ich mir schon gesagt, ja, wenn ich nochmals mitmache, die 60 Kilometer, das ist so eine magische Grenze, die möchte ich sehr gerne eigentlich so knacken. Und eigentlich für mich die Platzierung ist so, ja, ist zweitrangig, weil ich habe beim Laufevent selber auch gemerkt, wie viel Glück, dass ich habe, dass ich den Laufsport so betreiben kann, wie ich jetzt darf. Weil es hat viele Eindrücke hinterlassen. Ich bin ja in Zug gestartet, war vor Ort eigentlich und habe viele Eindrücke mitgenommen. Sei es, war es jetzt von Dave MC, der wirklich, ich habe ihn zweimal gesehen. Wo ich auf die zweite Runde ging und auf die dritte Runde, habe ich noch versucht, etwa auch ein bisschen zu pushen, dazu zu rufen, und das waren für mich sehr, sehr viele Eindrücke, und das hat mich auch sehr motiviert, nochmals ein bisschen Gas zu geben. Und ja, wie kann ich das sagen, er ist wirklich eine inspirierende Person, und ja, Und dann muss ich auch sagen, die Stimmung vor Ort im Zug, die war, also so etwas habe ich noch nie erlebt. Das war beim Durchgang so laut. Die Leute haben dich so nach vorne geschrien und dich, das gab so viel Energie nochmals zurück, auch auf der also bei Kilometer 56 war eigentlich mein letzter Durchgang, so bei Start-Ziel, wo ich auf die letzte Runde ging und ja, die Beine waren schon schwer, aber das hat wirklich nochmals Kräfte freigesetzt und hat mich riesig gefreut, weil es war ohrenbetäubend laut und hat dann wirklich nochmals Energie gegeben.
Ja, ja, also irgendwie gibt ja das ganze Event schon auch eine Inspiration und Energie, ja, weil das ist inzwischen zwar zu einer sehr großen Nummer geworden, aber wenn man es runterbricht, ist es ja dann doch letztlich die Erfahrung, die jeder selbst für sich vor Ort macht, ja. Es ist, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, wenn man mit der App alleine läuft. Ja, ich weiß gar nicht, bist du letztes Jahr alleine gelaufen mit der App?
Nein, wir hatten eine kleine Vierergruppe auf einer 2,4 Kilometer Runde.
Wow, das ist aber auch, also das ist für mich zum Beispiel wahnsinnig schwer, wenn man so kleinrundig halt solche Sachen läuft. Aber verstehst du, das ist ja dann relativ nah daran, selber zu trainieren oder sowas, ja? Also deshalb ist das schon erstaunlich, wie viele Leute über die App teilnehmen. Klammer auf, das eröffnet natürlich auch unglaubliche Optionen, Leute teilnehmen zu lassen, die sonst vielleicht zu weit weg wohnen von einem großen Event oder die Gelegenheit nicht haben oder. Aber die Events sind dann schon nochmal was anderes, ja, weil das hat ja der Philipp auch von München berichtet, dass das ist schon auch was anders als ein normaler Lauf, ja, weil da geht's halt ja darum, dass du irgendwie die Zeit hast, andere schlägst oder was auch immer. Und hier steht ja ein anderer Fokus im Mittelpunkt und das ist ja auch ganz anders, wenn diese Catcher-Car-Situation hat ja auch was, ja. Aber auf der anderen Seite beschreibst du es ja richtig, das ist ja so ein Ereignis, das man selber als Läufer halt auch unglaublich mitnimmt, ja. Wann bist du auf Wings for Life gekommen? Wann hast du das erste Mal teilgenommen und was machst du sonst als Läufer? Weil wer so lange laufen kann, der kann ja auch richtig schnell laufen.
Ja, also grundsätzlich den Event kenne ich eigentlich seit Beginn. Das war, glaube ich, 2014. Irgendwie hat es für mich terminlich nie ganz gepasst, so dass ich nie eigentlich mitgemacht habe. Letztes Jahr durch die Situation musste ich mir auch persönlich ein kleines Ziel stecken, weil Marathon, die Events, die fanden nicht statt und dann dachte ich, ja, jetzt kann ich ja mal ohne, ja, mit der App gut teilnehmen, wir können uns ein schönes Plätzchen suchen, eine mehr oder weniger flache Runde und dann, ja, bin ich eigentlich so auf den Event gestoßen und dann war für mich eigentlich klar, wenn ich nochmals teilnehme, dann würde ich gerne auch den ganzen Event so ein bisschen aufsaugen. Und zu deiner anderen Frage, sonst laufe ich eigentlich gerne Marathon. Philipp würde wahrscheinlich, oder für dich sowieso, ich laufe mehr als diese drei Marathons, wo man so sagt, plus minus gehen gut im Jahr. Und sonst reizt mich einfach auch die Distanz ein bisschen mehr vielleicht auch teilweise zu laufen und dann genieße ich es eigentlich einfach in der Natur zu sein. Und ja, ich bin dort ein schlechter Läufer, denn ich laufe ohne Musik, habe eigentlich nie etwas auf den Ohren.
Also same here. Ich kann das ja auch gar nicht.
Ich höre euch eigentlich irgend im Laufen. Und das ist so, ja, das ist einfach auch ein bisschen der Ausgleich zur Arbeit, weil die, ja, man kennt es ja, so wie jeder andere, sag ich mal, aus der Community, geht man auch arbeiten. Und das ist so ein bisschen ein sehr guter Ausgleich für mich.
Also, jetzt nochmal runtergebrochen, du bist 64,4 Kilometer gelaufen, ja. Da ist man nicht mehr langsam. Was hast denn du Marathon-Bestzeit?
Eine 2:22:27.
Aber die 64 sind eigentlich schneller als 2:22. Ich meine, wie viel trainierst du denn bitte schön noch, ja, wenn du so ein Ding abrockst, ja, und da ja zahllose Profis aus der Ultra- und Trailrunning-Szene hinter dir gelassen hast?
Ja, also ich trainiere auch etwa, was würde ich sagen, 140 bis 160 Kilometer die Woche.
Das ist aber schon stramm, ne, zu einem Beruf, ja.
Ja, was wir Läufer gerne vernachlässigen, ist das Krafttraining.
Oh, ich höre es schon,
und
ja.
Ich habe jetzt mir wirklich vorgenommen, einmal pro Woche im Fitness Gewichte sauber zu arbeiten. Ich schaffe es jetzt, eine Dreiviertelstunde pro Woche zu investieren. Und dann gehört natürlich das ganze Stretching oder sei es mit Faszientraining noch, das gehört alles ein bisschen dazu. Und im Sommer ist natürlich für mich das Rennradfahren immer eine gute Option oder auch den Arbeitsweg mit dem Rennrad zu gestalten.
Ja, das sind ja so Sachen, die bei anderen Läufern, ich möchte keinen angucken, zumal er noch nicht da ist, ja noch nicht so angekommen sind. Ne? Das kleine Battle kennst du ja. Aber das ist natürlich, ich habe mich natürlich im ganzen Rahmen des Ironman da jetzt sehr viel halt auch ausgetauscht über alle möglichen Formen, wie man halt Grundlagen legt und. Und da kamen wir natürlich immer wieder auf solche Themen oder auf ähnliche Themen, ist ja klar. Vor allen Dingen natürlich auch, weil das da am letzten Wochenende eine große Rolle gespielt hat, bergauf, bergunterlaufen und solche Geschichten. Nimm uns nochmal mit nach Zug dazu, dem Laufevent. In Zug muss ich zu meiner Schande gestehen, war ich noch nie. Aber Schweiz klingt jetzt per se erstmal nach Bergen, ja, aber das ist ja ungünstig für so ein Event, weil man will ja möglichst flach laufen, damit man tatsächlich auch sehr viele Kilometer auf die Rolle bekommt. Ja, wie war das Event da organisiert? Wie sah so eine Runde aus? Wie lange warst du mit Begleitung oder die ganze Zeit mit Begleitung? Wie lief das?
Also die Runde ist wirklich nicht flach.
Ich habe fast befürchtet, ja.
Und das war so, ich habe mich darauf, Freunde haben mir gesagt, pass auf, die Runde ist nicht flach. Ich habe mir vorgenommen, einfach wirklich sauber zu rollen, sicher mal bis Kilometer 40. Und der Nachteil ist, du weißt nie, wie fest, dass du die Beine forderst beim Abwärtslaufen. Das war so ein bisschen ein unbestimmter Punkt für mich, weil auch wenn ich mit anderen Freunden im Trailbereich unterwegs bin, ich sage immer, wartet unten beim nächsten Brunnen, ich komme dann irgendwann. Weil ich sage dort, ich bin wirklich kein Downhill-Crack und dort nehme ich lieber raus und sage ich, schau auf deine Beine, ruhig und ja, nicht noch irgendwie etwas überstürzen und irgendetwas verknacksen oder sonst etwas. Und dann, ja, das war das eine. Und begleitet hat mich eigentlich das Motorrad. Der hat eigentlich mit der Kamera eine lange Zeit draufgehalten. Und ansonsten war es, also mir war es untersagt, eine Begleitung zu haben.
Weil, ah, okay.
Ich habe angefragt, ob dies überhaupt möglich ist, ob man eine Radbegleitung haben darf. Da wurde mir gesagt, nein, gibt es nicht. Das heißt, ich habe ein bisschen bei der Hüfte ausgesehen wie ein kleiner Hamster, weil ich hatte links und rechts alles gefüllt mit verschiedenen Gel und habe die eigentlich unterwegs genommen und dann es hatte etwa alle 5 Kilometer Getränkeposten und dort habe ich einfach Wasser getrunken plus zusätzlich versucht mich zu kühlen, weil es war trotzdem 20 Grad und ja, es hatte mehr Sonne als erwartet und ich weiß, dass ich persönlich auch sehr gut auf mich achten muss, weil man kennt es, ist man einmal überhitzt, ist einfach, ja, ist eigentlich fertig.
Ja, das war völlig überraschend. In St. George auch ein großes Thema, logischerweise. Wenn du da einmal drüber gehst, ja, dann ist halt vorbei. Bergablaufen macht man sich, glaube ich, meistens gar nicht so viele Gedanken drüber, bis das halt wirklich eine Rolle spielt. Weil das ist ein bisschen komplexer, als man vielleicht meint. Also bei Radfahren ist ja klar, da rechnet man ja sowieso nur die Höhenmeter, weil das Ding rollt schon von alleine runter. Das ist schon in Ordnung, wenn man dann einigermaßen sicher Radfahren kann. Was auch nicht jedem gegeben ist. Es gibt auch viele Leute, die sehr großen Respekt vor Geschwindigkeit haben. Dann ist das ja keine energetische, sondern eher eine fahrtechnische Herausforderung. Aber beim Laufen ist das tatsächlich eine ganz stark auch auf die Muskelfasern wirkende Geschichte. Denn da sind plötzlich andere Muskelfasern gefordert als die, die man zum Langlaufen braucht. Ja, nochmal zum Verständnis, wenn man bergab läuft, muss man ja mehr Gewicht in dem einzelnen Schritt abfangen als das eigene Körpergewicht. Je steiler das ist oder je schneller man läuft, dann geht das auch leider nicht linear, sondern das geht exponentiell. Ja, und da kann man, wenn man entsprechend schnell läuft, das 6- bis 7-fache des eigenen Körpergewichts abfangen müssen, Schritt für Schritt. Und da spielen tatsächlich andere Muskelfasern eine Rolle, die übrigens auch anders dann energetisch versorgt werden wollen, nämlich mit Kohlenhydraten, ja, als beim Langlaufen. Ja, kleiner Exkurs zum Bergablaufen, aber so habe ich mir das jetzt halt auch natürlich erarbeitet mit dem Ereignis, das wir da hatten, weil da natürlich auch diese Skills eine Rolle gespielt haben. Ne? Also je langsamer man läuft, umso weniger tritt dieser Effekt ein, umso mehr schont man. Und wenn man ein bisschen länger läuft, so wie du das gemacht hast, dann spielt das natürlich schon eine ganz entscheidende Rolle. Aber du hast das offensichtlich alles gewusst vorher. Ne?
Genau, mehr oder weniger.
Ja, und dann, dann bist du da mal losgelaufen und hatten dich die anderen da so auf dem Schirm, dass du so weit laufen kannst?
Also ein paar Freunde waren noch dort im gleichen Sektor wie ich und die haben schon gesagt, ja, wir sehen uns dann viel später wieder. Und sonst war einfach grundsätzlich die Läufer, die vorne waren, haben sich kurz ausgetauscht. Und dann habe ich grundsätzlich mitgeteilt, dass ich versuche, die 60 Kilometer zu laufen. Und dann sagten einige, ja, ich komme vielleicht mal mit und dann 60 Kilometer wahrscheinlich nicht, aber ich schaue mal, wie gut es geht und ob wir schön zusammen rollen können und vielleicht auch ein bisschen Führungsarbeit uns abnehmen können, weil auch der Wind hat ein bisschen eine Rolle gespielt. Aber das, ja, ich sage immer, vor Ort war es für alle genau gleich und ja.
Ja, das klingt aber schon mal cool. Was ist Schnittzeit bei 60 Kilometern? Ich habe keine Ahnung, was man laufen muss, um 60 Kilometer. Also, du bist ja noch weitergelaufen. Ja.
Es war 3,50 und ich wusste, habe mir vorgenommen, mit etwa 3,43, 3,45 anzugehen. Weil, ja, grundsätzlich wusste ich, hinten raus wird es sehr schwierig. Ich wusste dort auch nicht genau, wo kommt, in welcher Steigung wäre etwa der Catcher-Car unterwegs, so dass ich vielleicht noch, ja, der eine oder andere Meter bereits erledigt habe, bevor das Auto eigentlich nochmals kommt.
Also, das ist schon sehr gut geplant, das höre ich schon, ja. Wobei das ja eigentlich riskant ist, bei so einer langen Distanz sich einen Puffer zu erarbeiten vorne, ne? Weil das kann auch ganz schief gehen, logischerweise. Aber gut, das ist ja bei dir auch schon im ordentlichen Leistungsbereich, ne? Also, das ist ja nicht so weit weg von deiner Wettkampfgeschwindigkeit im Marathon. Ja, das heißt, du hast da jetzt auch nicht mehr so viel Schonung drin, ne? Dass du sagen kannst, okay, das rolle ich jetzt mal 4-5 Stunden locker durch, ne? So ist es ja dann leider nicht mehr.
Genau, das war so ein bisschen, ja, es ging noch gut, aber viel mehr, also noch schneller wäre wahrscheinlich too much gewesen. Das, ja.
Ja. Gut, aber am Ende wirst du natürlich mit einer Sensationsleistung ja belohnt. Also 64,4 ist erstmal, wie du gesagt hast, Nummer 4 der Welt. Und das macht natürlich jetzt auch eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ja, wie war jetzt so die Reaktion nachher? Wie war das da vor Ort? Was hört man dann eigentlich von der Zentrale? Also wird dann nochmal zu dir geschaltet oder was passiert dann da noch?
Ja, da muss ich sagen, ich wusste während dem ganzen Lauf nichts. Ich hatte keine Information, gar nichts. Leute riefen mal etwas vom Straßenrand zu, aber das habe ich nicht genau verstanden, was jetzt los ist. Und sonst hatte ich wirklich eigentlich keine News oder irgendwelche Stände, dass ich wusste. Man hat auch gesehen, gegen Schluss waren alle plus minus ein paar hundert Meter zusammen. Das wusste ich überhaupt nicht. Ich dachte einfach, ja, du läufst und dann schauen wir mal. Und dann habe ich eigentlich, ja, schöne, also coole Leute getroffen. Zum Schluss im Ziel habe ich noch ein bisschen mit anderen gesprochen und dann natürlich auf dem Smartphone ging bekam ich x Bilder von Verwandten, Bekannten, alle haben ihren Fernseher fotografiert und gesagt, wir haben so mitgefiebert. Das war unglaublich. Und dann dachte ich, ja, ist cool. Das hat mich richtig gefreut. Und dann habt ihr euch gemeldet und dann dachte ich, wow, das freut mich auch sehr.
Also was ja schon erstaunlich ist, aber das ist ja auch ein bisschen logisch, dass man selber nicht so auf dem Schirm hat, was auf den anderen Plätzen der Welt abgeht, ne? Weil das hast du natürlich also wenn du es verfolgst auf dem Fernseher oder auf dem Laptop oder was auch immer, da ist das ja eingeblendet, ja, und auch durch die App hat man ja eine Idee, wo ist eigentlich wer, ja, da guckt man natürlich dann, also was machen wir schauen nach den deutschen Fähnchen, ne, ist ja klar, deshalb hatten wir dich auch, sorry, nochmal, überhaupt nicht auf dem Schirm, und dann weiß man natürlich viel besser Bescheid als vor Ort, ja, weil du hast ja nur den unmittelbaren Eindruck, der um dich herum passiert, ja, und mehr ja nicht, ne? Aber da muss doch dann das Kameramotorrad schon die ganze Zeit bei dir gewesen sein, ne?
Ja, das war eigentlich 4 Stunden bei mir.
Ja, siehst du, ne, das ist immer, weißt du, die Triathleten, also die Profi-Triathleten sagen immer, solange du den Helikopter noch hörst, ja, bist du noch unter den Jungs, die was reißen können. Weißt du, so geht das immer. Wenn das Motorrad noch bei dir ist, dann weißt du kannst nicht ganz schlecht unterwegs sein.
Ja, das war, gegen Schluss war es so, zuerst war eigentlich immer das Normal, das Kameramotorrad, die 2 Räder vorne. Und dann kam eigentlich dazu, gegen Schluss war nochmals ein Rad, aber ein Rad dazugestoßen, nochmals 2 Motorräder, dann wusste ich, wahrscheinlich ist die letzte Frau in der Schweiz eingeholt worden, plus gehe ich jetzt mal davon aus, dass es sonst keinen weiteren Läufer mehr in der Schweiz hat. Und dann dachte ich, ja, mal schauen. Und dann hat auch jemand, der noch live übertragen hat, irgendwie versucht, Selfies zu machen. Ich habe noch versucht, ein bisschen freundlich in die Kamera zu lächeln und ein bisschen, ja, die Momente zu genießen, auch wenn es, ja, das war plus minus um Kilometer 60 herum. Da habe ich mir jetzt auch mit den Jahren angewöhnt, versuch locker zu bleiben. Keep smiling. Das hält auch die Muskeln locker. Ja, und ja, man macht es ja, ich mache es für mich und ich mache es gerne und versuche ein bisschen auch die Freude anderen vermitteln zu können. Das freut mich dann immer mehr, wenn jemand auch noch zu mir kommt und sagt, ja, ich versuche jetzt ein bisschen dran zu bleiben, oder auch einem Event, an dem ich gestern noch kurz war und mitgelaufen bin, hat auch jemand gesagt, ja, ich habe dich sonntags gesehen und jetzt dachte ich, jetzt bin ich motiviert, ich komme mittwochs auch. Und dann, das hat mich riesig gefreut und ja.
Hast du schon Anfragen von großen Managern, großen Vereinen und noch größeren Stadtläufen? Also mindestens in der Schweiz.
Gar nichts.
Was ist da los? Was ist denn da los?
Ja, ich bin mich gewöhnt, eigentlich immer so ein bisschen unter dem Radar hindurch zu joggen.
Ja, also die Laufszene in der Schweiz ist ja durchaus auch sehr stark, ne? Gerade Marathonrekord, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ne?
Genau.
Wo war denn das jetzt?
Das war in Zürich.
In Zürich selber, genau. Weil ich habe nämlich überlegt, das kann ja nicht in Wien gewesen sein, weil da habe ich es nicht auf dem Schirm gehabt, ne? In Zürich, genau, ja, ne? Guter Kumpel von Philipp, ne?
Genau.
Die ist jetzt nicht so richtig tief, ne? Also es gibt nicht so super viele Top-Läufer. Es gibt natürlich einige, klar. Aber mit einer 2:22 bist du ja jetzt ja nicht so weit weg von der Spitze. Also jetzt zahlenmäßig.
Ja, zahlenmäßig. Letztes Jahr war es die Nummer 6.
Siehste? Wusste ich doch, ja.
Mhm. Ja, ich sage, es gibt ja Tadesse, der sehr stark läuft, dann Julien, der auch eine gute Zeit hingelegt hat, und dann ist immer von Jahr zu Jahr unterschiedlich, welche Topläufer laufen einen Marathon und welche nicht. Und ich sage, es gibt so eine Gap zwischen, was hätte ich gesagt, 2:17 bis eben etwa 2:20 hoch. Dort ist einfach bei uns in der Schweiz ein bisschen Niemandsland. Und da bist du auch alleine, auch wenn du zum Beispiel in Zürich läufst. Ja, auch mit deiner, was bin ich da gelaufen, 2:25 hoch. Ich war 42 Kilometer lang alleine. Das ist,
ja, das ist so, ja.
Ja, man lernt viel über sich und sich selber zu motivieren. Ja.
Ja, das macht es ja alles noch viel besser, ja. Und deshalb sind wir ja erstmal super, super stolz, dass du bei uns im Team mitgelaufen bist, ja. Ich meine, wir müssen an der Stelle natürlich auch nochmal sagen, der Durchschnittswert in unserem Team war über Halbmarathon, ja. Also das ist natürlich ein Brett, ja. Das ist mal eh klar, dass du da natürlich auch ein paar Pufferkilometer für andere mit reinstreust, ne? Das ist ja klar. Aber das ist natürlich eine unglaubliche Ehre, dass du bei uns gelaufen bist, weil da haben wir mal einen ganz oben im Tableau stehen, ja. Und jetzt musst du noch bedenken, ich konnte nicht laufen. Nee, aber Philipp konnte nicht laufen, ja. Der wäre ja wahrscheinlich auch ein paar Kilometer gelaufen. Also der wäre sicher nicht all out gelaufen, aber naja, sagen wir mal so irgendwas zwischen 35 und 40 wäre der schon auch ausgekommen, ja, weil du hast das ja schon gehört, wir stehen da ja immer staunend davor, 3,15 ist ja für 3,50 ist ja für ihn locker, ne? Genau. Das genau so ist das ja, aber deshalb sind wir ja auch so begeistert und deshalb haben wir uns ja auch total gefreut, dass du gesagt hast, ja, ich komme gerne zu euch in den Podcast. Und jetzt erzähl mal bitte, wie du als Schweizer auf unseren Podcast von Anfang an aufmerksam geworden bist, weil nein, wir haben ja einfach mal angefangen irgendwann.
Ja, da muss ich sagen, ich lief mal mit Philipp im gleichen Rennen. Das okay. war, ich weiß ehrlich gesagt das Jahr nicht mehr, das war die Sola-Staffette. Das ist ja ein so großes okay. Staffettenrennen ja. bei uns in der Schweiz und dort war er mit den Adidas Runners okay. unterwegs, auf der gleichen Strecke wie ich. Leider war mein Team in dem Jahr nicht genügend schnell, sodass mich Philipp überholen konnte. Aber er hat einen Kollegen von mir überholt und gesagt, das war unglaublich. Philipp zog vorbei, hat noch Hallo, alle gegrüßt, alle gepusht. Und das fand ich cool. Und dann, ich glaube, Philipp hat natürlich die schnellste Streckenzeit gelaufen. Ich glaube, ich war in den Top 3 oder 5 auch auf der Strecke und habe so für mich auch dort dazu mal auf Insta noch geschrieben, ja, top, wenn es jetzt eine Rangverkündigung geben würde, mit
gäbe, ja, ja.
dürfte ich neben Philipp hinstehen. Und das hat Philipp auch irgendwie mitbekommen und hat noch irgendwie etwas zurückgeschrieben. Ja, und das hat mich gefreut. Und grundsätzlich, die Marathonszene verfolge ich schon ja, gut 10 Jahre. Und Philipp ist natürlich immer so ein bisschen aufgefallen, auch mit seinen Ecken und Kanten, für den ich ihn schätze, dass er nicht immer eigentlich alles abnickt, sondern auch mal, ja, mal hinsteht.
Ja, das stimmt, ne? Ja, das ist natürlich dann nochmal auf einer anderen Ebene besonders cool, ja, dass unsere Gemeinde ja nicht nur sehr groß geworden ist inzwischen, sondern dass halt Leute wirklich von Anfang an dabei sind, ja. Wir haben ja auch schon mal erzählt, dass dann Leute auch, die nachträglich dazugekommen sind, dann noch rückwärts hören, ja, wo ich ja auch immer denke, da waren schon auch immer sehr aktuelle Bezugspunkte dabei, ja, die sich ja dann halt auch auf Rennereignisse und sowas bezogen hat. Das muss doch langweilig sein. Aber das sind gar nicht so wenige, die das getan haben und wohl immer noch tun. Auf jeden Fall ist das sehr cool, dann mal mit jemandem leibhaftig zu sprechen, der von Anfang an dabei war. Ja, was waren denn deine Lieblingsfolgen, wenn ich schon dabei bin? Muss ich ja ein bisschen Feldforschung machen.
Meine Lieblingsfolgen. Ja, sehr spannend fand ich die Folge, als Philipp, glaube ich, bei Kurex war. So ein bisschen von der ganzen Steuerung mit Thema Schrittfrequenz. Finde ich sehr spannend. Dann grundsätzlich immer das Thema Ernährung, vor allem auf Ultradistanzen, ist nochmals, ja, ist immer so ein bisschen eine Herausforderung. Aber sonst auch eine tolle Folge fand ich mit Sabrina Mockenhaupt. Das hat sehr Spaß gemacht, auch zuzuhören. Ja, das. Aber sonst eine spezielle Folge herauszupicken, kann ich nicht einmal.
Ja, wir haben ja auch schon oft darüber nachgedacht, auch jetzt bei unseren Jubiläen, also beim 100. und beim 2-Jährigen und so weiter. Also wir könnten jetzt auch nicht sagen, wir kommen dann immer auf 10, 15, die wir aufzählen und dann haben wir die Hälfte schon wieder vergessen und denken dann, ach ja, das war auch cool und so. Das ist immer so. Wo du gerade nochmal sagst, Ernährung, und du hattest das ja vorhin gesagt, du bist mit unterschiedlichen Gels gelaufen. Das heißt, damit es zwischendurch mal anders schmeckt, oder ist das dann nicht so entscheidend für dich, welches das ist? Weil oft ist es ja so, dass Läufer mit bestimmten Dingen klarkommen und dann dabei bleiben, um den Magen nicht verrückt zu machen. Ne?
Ja, es war vom gleichen Hersteller, das Produkt mit einfach zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also das eine ohne Koffein, das andere mit und wusste zum Schluss, ja, noch ein bisschen Koffein kann helfen.
Ja, absolut. Ne? Und Salz dazu oder ist das da drin entsprechend ausreichend?
Nein.
Weil du sagtest, es war warm.
Ja, ich habe Salztabletten hatte ich zusätzlich noch dabei. Die habe ich wirklich bei Kilometer 30, 45 und dann gegen Schluss. Ich sage immer, wenn es mit dem Kopf ein bisschen komisch wird, muss man schnell reagieren können.
Ja, alles stimmt, ja.
Ja.
Ja, aber das ist ja schon sehr ausgeschlafen, ne? Weil es ist ja so, in Europa war ja Mittagszeit, das ist natürlich dann Anfang Mai schon mal warm. Ja, es war jetzt ja nicht super warm, es war sicher noch okay zu laufen, aber es ist eben nicht 8 oder 9 Grad am Morgen, wo man so frisch losläuft, ne? Das ist einfach nicht der Fall. Und dann sind halt diese Dinge zu beachten, ne? Dass man da deutlich mehr zu sich nehmen muss. Gut, die Freunde in St. George haben halt angefangen, da war es halt schon Mitte 20 und ging dann auf Mitte 30. Ja, das ist halt einfach anders. Da muss man sich anders verhalten, da muss man halt auch einfach sich anders verpflegen. Das muss man sich vorher mit auseinandersetzen. Ne? Also da wird ja dann Schweißmessraten gemessen vorher und, damit die wirklich entsprechend versorgen. Ja? Was ist denn eigentlich dein Verein und was wird da sonst gemacht in dem Verein?
Ja, ich bin in keinem Verein.
Ach, hast du auch das noch? Was steht denn dahinter bei dir als Name?
Das ist mein Sponsor, der eigentlich so ein bisschen aus Goodwill auch. Und ja, das ist so, ja, es waren verschiedene Dinge, die zusammengekommen sind. Und dann haben wir uns eigentlich mal getroffen auf ein Nachtessen. Und er fand, ja, das fände er cool. Er würde mich gerne unterstützen, ein bisschen auch meine Ausgaben so versuchen zu decken. Und dann sind wir auch so ins Gespräch gekommen und ja.
Also bei uns ist es so, man kann, also in Deutschland, man kann nicht an Meisterschaften teilnehmen, wenn man nicht in einem Verein drin ist. Ja? Bist du schon mal Meisterschaften gelaufen oder läufst du nur bei Sachen, wo, geht das in der Schweiz?
In der Schweiz geht das. Du bist einfach automatisch, wenn es heißt Marathon Schweizer Meisterschaft, wenn du dich anmeldest, ist jeder dabei.
Siehst du, wir reden immer von Bürokratie. Ja,
genau,
viele Sachen sind ein bisschen direkter. Ja, ist ja auch eine direkte Demokratie. Da sind viele Sachen ein bisschen direkter.
Ja, das habe ich schon gehört, dass dort immer so ein bisschen ein Handicap in Deutschland ist. Das habe ich mal bei uns dann nachgeforscht und habe ich wirklich gesehen, in der Schweiz ist eigentlich jeder, der teilnimmt, zum Beispiel in diesem Jahr der Zürich-Marathon ausgewählt wird, um die Schweizer Meisterschaft auszutragen, ist jeder Teilnehmer mit Schweizer Bürgerschaft eigentlich dabei.
Ja. Siehst du mal, da sind nochmal Dinge, die ich zum Beispiel auch nicht wusste. Ne? Was hast du denn noch vor dieses Jahr? Weil jetzt bist du einmal in die Haute Volée der Laufszene vorgestoßen. Ja, jetzt kannst du diese Starts aussuchen.
Ja, wie schön wäre es. Nein, also, was ich jetzt geplant habe für den Herbst, ist eigentlich der Start in Berlin, beim Berlin-Marathon, weil ich möchte...
Ich wollte doch gerade schon fragen.
Weil ich möchte gerne meine Marathonzeit, wenn die Vorbereitung gut klappt, werde ich versuchen, die 2:20-Grenze zu unterbieten, weil ich habe auch zu Hause mit meiner Frau gesprochen und gesagt, sie hat mir immer gesagt, ja, die Ultradistanzen, die kannst du auch später noch, aber du hast vielleicht noch etwa 1, 2 höchstens 3 Jahre, um wirklich ja, im Marathon noch schneller zu werden.
Aber Moment mal, du siehst aus wie maximal Anfang 30.
Ja, ich bin Mitte 30.
Ja, da hast du aber noch locker 5 Jahre. Schönen Gruß an deine Frau, ja. Also es ist ja erstmal toll, dass sie das cool mitmacht, weil du weißt, wenn das sozial nicht passt, dann geht das alles nicht. Ne? Also ganz lieben Gruß. Aber Berlin ist ja schon mal ultra geil. Ja, also da vereinbaren wir ja jetzt schon mal, dass wir uns auf jeden Fall treffen. Ja, und gemeinsam auf die Reise gehen. Ja, also ich laufe ja da zum Glück nicht, ja, sondern kommentiere das Ganze ja mit euch, für euch. Ja. Wo Philipp hingeht, wissen wir ja noch nicht, aber der wird ja sicher an dem Wochenende irgendwie da sein. Er muss jetzt erstmal gesund werden. Und das, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ja. Dann werde ich dich zusätzlich noch zu meinen zahllosen anderen Favoriten in meiner App da einspeichern. Wir haben ja als Kommentatoren eine extra Zugang zu der offiziellen Zeitmessung. Ne? Also ich bin nicht auf die App oder so angewiesen, Da kann ich jeden Kilometer nachschauen, ne? Aber da wird es schon ein bisschen lauter, das ist dir schon klar, ne? Da bist du nicht alleine.
Ja, da freue ich mich lustig drauf, weil auch, ja, ich sage, in diese Zeit anzunehmen. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass ich vielleicht irgendwo Anschluss finde und mich vielleicht 30 Kilometer lang verstecken kann. Das ist so.
Also ich würde jetzt mal tippen, deine Bezugsgröße sollte die Top-Gruppe der Frauen sein.
Genau.
Weil die wird ja in dem Bereich laufen, ja. Also das kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen, als dass da nicht in Richtung also unter 2,20 gelaufen wird, aber jetzt auch nicht 2,17, ne? Sondern das geht halt eher so 2,18, 2,19. Das ist deine Bezugsgröße. Und normalerweise sind da eine Menge so Attentäter wie du dabei, die da in der Gruppe ähnliche Vorstellungen haben, wo es hingehen könnte. Das ist ja der Vorteil. Ne? Je größer der Lauf ist, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du eben kleine Gruppen hast und nicht in einem Bereich, wie du es beschrieben hast, alleine darum wetzen musst. Ne? Das ist ja auch klar. Ja.
Genau, das ist.
Hat es denn jetzt schon von Wings for Life irgendein Signal gegeben fürs nächste Jahr?
Ja.
Weil normalerweise sammeln sie ja dann doch die Topläufer und versuchen die auf jeden Fall zu einem Event wieder zu sortieren, ne? Damit viele Leute, die eben auch entsprechend Landesteile dann im Zweifel halt auch Kontinente repräsentieren, auch in der Kamera zu sehen.
Genau, grundsätzlich hat es geheißen, sie werden dann auf mich zukommen und dann kann man schauen, wohin das es nächstes Jahr gehen könnte.
Ja. Also ich bin ganz sicher, dass du noch Abwerbungsgebote von anderen Clubs bekommen wirst. Wir werden auch im nächsten Jahr stolz, dich ganz oben auf unserer Liste haben zu dürfen, ja, weil also zumindest mein und sicher auch unser Ansatz ist, dass wir im nächsten Jahr vielleicht mal doppelt so viele Leute da haben. Ja, dann müssen wir ein bisschen früher da mit der Werbung einsteigen. Und wir sind 22. weltweit geworden mit unserer Gruppe. Das ist schon ganz geil, finde ich, ja. Aber ich glaube, da geht noch was.
Ja, das habe ich auch gesehen. Es ist ein toller, schöner Betrag zusammengekommen. Das ist
ja, absolut, absolut. Das ist ja das Entscheidende, weil dafür haben wir es ja gemacht, ne? Ist ja klar. Ja, sensationell, Raphael. Das freut mich total. Und wir sehen uns allerspätestens in Berlin, ja. Für uns halt auch ein Fanboy-Moment, ja, weil wir wussten nichts. Wir wären fast schon so weit gewesen, dich streichen zu lassen, weil wir dann nicht von dir gehört hätten. Ja, das wäre ja ganz furchtbar gewesen, ja. Also haben wir natürlich nie tatsächlich erwogen, aber man guckt natürlich dann schon mal drauf, ja, weil du kennst das ja auch, ja. Bei Strava oder so gibt es ja manchmal so komische Dinge. Ja, und dann denkt man, kennt den jemand? Ja, und wenn niemand dich kennt und du bist halt in der Lage, so weit zu laufen, dann wird man natürlich mal skeptisch und denkt, hä, was ist da los? Ja, aber wir haben jetzt gelernt, du machst öfter so einen Quatsch, ja, und du bist in der Lage, extrem weit zu laufen.
Ja, dann empfehle ich dir nicht, auf mein Strava-Profil zu sehen. Dort hat es.
Ja, da sind viele so Läufe drauf, das kann ich mir schon vorstellen.
Ich bin bekannt, dass ich dienstags meistens irgendetwas Spezielles mache.
Ah, der Long Run Dienstag, ja, oder genau, was ist das? Oder der Crazy Tuesday.
Crazy Tuesday ist das, ja.
Sehr schön. Dann gucke ich also ab sofort immer am Dienstag auf deinen Strava-Account. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ne? Du, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, nochmal lieben Gruß an deine Frau. Und alle Anfragen, die dich nicht nach Berlin führen oder nicht in unseren Bestzeit-Club beim nächsten Wings for Life World Run, ja, erst mit uns gegensprechen, ja, dann reden wir weiter.
Auf jeden
Fall. Super, danke dir ganz herzlich für deine Zeit und fantastische Leistung. Nochmal ganz großen Glückwunsch und Chapeau für dein Engagement am letzten
Super,
Sonntag.
Super, herzlichen Dank.
Wahnsinn, was solche Events, die doch auch schon einige Jahre zurückliegen, teilweise doch für einen Impact haben. Und ja, super spannend, was Raphael dazu auch bewegt hat, A, mal unseren Podcast zu entdecken und B, natürlich auch seine sportlichen Ambitionen. Also ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn wir drei uns mindestens mal in Berlin zum Marathon treffen, in welcher Konstellation auch immer. Also hoffentlich Raphael natürlich am Start. Ich möglicherweise auch am Start, Ralf natürlich
ich
sowieso
am Start.
Ralf natürlich sowieso am Start, aber halt auf Höhe der Startlinie sozusagen in der Kommentatorenbox. Das wäre natürlich klasse, Raphael. Ich sag mal so, ich glaube, das kriegen wir hin, dass wir uns da auf jeden Fall vor Ort begegnen werden, so oder so. Und wenn du sagen wir mal, Sub-220 vorhast, dann möchte ich mal sagen, sollte ich auch am Start sein, werden wir sogar an der gleichen Startlinie unmittelbar hintereinander stehen. Also das klingt doch hervorragend. Crazy Story, ja. Solarstaffette. Ich hab's leider noch nie davor gehört, bevor ich damals in Zürich war und war damals auch begeistert, was für ein riesen Team-Event das in Zürich ist. Also falls jemand von euch mal sagt, hey, ich war vielleicht noch nicht in Zürich, ich möchte Zürich besuchen und habe noch ein paar Kumpels, meldet euch bei der Solarstaffette an. Das ist ein geiles Event, Staffel-Event, muss man ja sagen, quer durch Zürich und Umgebung, auch mit ein paar Höhenmetern. Genau, bei uns damals tatsächlich auch Barbara mitgelaufen im Team und hat richtig, richtig Bock gemacht.
Was sind denn die die Kilometerabschnitte, die man da läuft?
Komplett.
Ist das wie Ideen oder was?
Nee, da, ich glaube, ich könnte es gar nicht mehr genau sagen. Da hätten wir den Raphael nochmal fragen müssen. Ich glaube, es waren irgendwie so 67 Kilometer oder irgendwie was ganz Ungerades und auch die Abschnitte sind total unterschiedlich. Es gibt auch echt welche Abschnitte mit brutal Höhenmetern auch, also wo wirklich dann jetzt nicht so wahnsinnig lang ist, aber wo es halt auch richtig, richtig knackig hochgeht und alles Mögliche vor dem Untergrund. Du hast teilweise Forstwege, du hast teilweise natürlich Straße. Okay. Mhm. Es ist natürlich in Zürich, im Herzen Zürichs, aber genauso so ein bisschen in den Outskirts und auch so ein bisschen im Wald und Natur drumherum. Also ich habe davon, wie gesagt, davor noch nie davon gehört, fand ich aber richtig geil, richtig coole Atmosphäre und ja gut, wir hatten natürlich damals, lass mich überlegen, das war Mitte Mai, hätte ich gesagt, weil es war so 2-3 Wochen nach Hamburg auch, damals auch richtig geiles Wetter gehabt, also und ja, Zürich sowieso, mega schöne Stadt, also kann man es auch so aushalten, sage ich jetzt mal, das war ein cooler Wochenendausflug für uns damals.
Das Einzige, was man nicht machen darf, ein größeres Essen bestellen, weil dann könnte man in Ohnmacht fallen nachher.
Gut, Preise sind schon hart. Preise in Schweizer Franken sind für uns Deutsche schon heftig.
Aber tatsächlich war in USA, der Dollar steht ja zum Euro stark, also für uns schlecht. Mhm. Das war auch wirklich teuer. Ich hatte das vorher schon gehört, dass vor allen Dingen in den Städten, da haben halt sehr viele Leute in großen Städten in den USA jetzt echt Probleme, weil die Amerikaner kochen nicht so viel selber, sondern gehen oft essen. Mhm. Und es müssen nach der Pandemie so die Preise explodiert sein, also für Kaffee und solche Geschichten. Ja, ich habe das teuerste Bier meines Lebens getrunken.
Jetzt halte ich mich fest, wie teuer war das teuerste Bier?
Ja, pass auf. Ne? Also wir hatten halt Stopover über Las Vegas, weil Direktflug Eurowings geht halt nur über Las Vegas. Klammer auf, Las Vegas braucht aus meiner Sicht kein Mensch, Klammer zu. Ja, aber ich war da nun mal und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen am frühen Abend und haben gedacht, okay, jetzt setzen wir uns mal eben hier hin, es war ja auch relativ warm und trinken Bier. Also da gab's Dosenbier. Ja, so geht's schon mal los. Ja, also ein fröhliches Dosenbier, halb Liter Dose. Ja, und weil ich ja nicht so bin, habe ich den Kollegen, der dabei sah, habe ich gesagt, komm, ich zahle, alles gut. Ja, so, weil jetzt sagst du mir, was ich für eine halb Liter Dosenbier bezahlt habe.
$5.
Hä?
$5.
Das habe ich heute schon mal gehört. Das hat mir ein Freund auch gesagt. Ihr seid ganz schön naiv.
Also $5 für einen halben Liter wäre ja schon irgendwie, wenn das jetzt, also fände ich jetzt schon heftig irgendwie.
$17 in Worten 17.
Für beide oder für eins?
Für eine. Ich habe 34,52 war das, glaube ich, mit Tax und dann habe ich aufgerundet, war auch egal.
Bitte was?
War aber
was,
schön kühl.
War da irgendwie Goldflocken drin oder
ja, was? Ja, nix, ganz normal.
Okay, ich hoffe, das hat auch so geschmeckt.
Ja, also ein Kaffee bei irgendwelchen Ketten um die 8-9 Dollar, so ein normales Bier da irgendwo, also irgendwo in so einer Humbertäterei, normalen Restaurant, keine Ahnung, ja, $10. Also es ist schon verrückt.
Krass.
Ja.
Das,
deshalb, ja. Wir sind in Deutschland tatsächlich, also wir klagen auch, weil es teuer wird und so und ist für viele auch problematisch, gar keine Frage. Aber in Relation sind Lebensmittel in Deutschland im Vergleich zu anderen Staaten, also westlichen Staaten, preiswert.
Mhm.
Ja, wir kriegen das nicht immer so mit, ja, weil wir natürlich auch von dieser Billig-Billig-Manie so ein bisschen auch getrieben werden. Aber das ist jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, ist es halt bei uns noch preiswert. Also gerade wenn man im Supermarkt einkaufen geht, da sind ganz andere Level, die in anderen Staaten sind. Das ist jetzt nicht exklusiv USA. Das ist leider nicht der Fall. Ne? Aber $17 fand ich jetzt auch New Experience. Ja.
Sportlich. Also ja. Was ihr für einen pro Tag runtergerechnet wesentlich günstigeren Preis bekommt, das ist natürlich AG1 von Athletic Greens, weil da habt ihr sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das lassen wir noch einfließen. Und weil wir den Link vorab vergessen haben, ihr wisst das natürlich alle schon und ihr findet das auch in den Shownotes, aber www.athleticgreens.com/bestzeit, da am besten nochmal reinschauen. Ralf, wie sieht dein Wochenende aus? Mein Wochenende sieht tatsächlich relativ entspannt aus. Tatsächlich war ich jetzt diese Woche sehr viele Tage mit dem Auto unterwegs. Mittwoch, du hattest vorher kurz angerissen, auch für Adidas nochmal. Hier hatte ich das große Vergnügen, bei Intersport in der Hauptzentrale zu sein, bei einem großen Event und auch nochmal auf der Bühne mit Timo Hildebrand auch unter anderem und Anja Blacher, eine sehr versierte Extremsportlerin. Mein Wochenende wird ganz entspannt sein. Wahrscheinlich morgen, also morgen ist dann bei euch Freitag, Freitagabend entspanntes Grillen mit Family sozusagen hier zu Hause. Felix kommt am Samstag vorbei. Sonntag besuche ich wahrscheinlich meine Tante. Also ganz entspanntes Wochenende mal. Bei dir auch nach so einem Trip oder ist schon wieder Action?
Nee, ist schon wieder Action. Vor allen Dingen bin ich ja praktisch nach Hause gefahren und am nächsten Tag wieder weggefahren, weil ich auf Vermittlung von Michael den Termin beim Kieferorthopäden hatte. Ja, und dann die Reste von meinem Zahn rausgezogen zum Glück bekommen habe, weil er ist jetzt raus, ja. Ich hoffe, dass es nicht so dramatisch ist, wie wir erst gedacht haben. Kann ganz gut aussehen. Mal schauen. Und deshalb mache ich jetzt erstmal 2 Tage keinen Sport, ja, damit es mal in Ruhe heilen kann. Also da jetzt Druck drauf auszuüben, also in Form von Sinn. Erhöhter Puls oder vor allen Dingen Blutdruck ist ja das Entscheidende. Da möchte ich jetzt nicht riskieren, dass es dann wieder anfängt zu bluten oder so. Das wäre doof. Deshalb erstmal ganz easy. Sonntag kann ich gar nicht, ne? Weil Sonntag ist dann schon wieder Action, ja, Wettkampf von meiner Tochter. Das ist, glaube ich, Bezirksmeisterschaften oder sowas.
Sehr cool.
Ja. Und dann fahre ich aber noch weiter zum Job, weil ist ja Zweitligafinale. Ja, ich bin da jetzt völlig entspannt, ja, weil wir sind ja wieder Erstliga. Ja. Aber Regensburg spielt ja noch Zünglein an der Waage. Ne? Die sind am Wochenende ja noch in dem Aufstiegs-Dreikampf zwischen HSV, Bremen und Darmstadt involviert. Und ich bin halt in Darmstadt und mache das Spiel da für die Sportschau. Und im Zweifel machen wir da eine Konferenzschaltung. Das ist ein bisschen komplexer und ein bisschen auch was man nicht so alle Tage macht. Macht aber total Spaß. Da baut man dann ein gemeinsames Stück mit 3 Autoren in 3 Städten. Ja, also mit einer fernmündlichen Verabredung und versucht dann daraus einen möglichst spannenden Erzählstrang zu konstruieren. Ja, also spannendes Wochenende, aber Pause ist nicht.
Nicht entspannt.
Jetzt gerade nicht. Nee. Das nicht.
Ja, fantastisch. Dann hoffen wir doch, dass ihr zu Hause im besten Falle ein entspanntes Wochenende habt. Mit genügend Zeit für rausgehen, Sonne genießen, Family laufen, was auch sonst ihr euch noch wünscht. Bei uns soll das Wetter ganz gut sein. Ich hoffe mal für den Wettkampf deiner Tochter auch. Da schadet es ja nicht, wenn es vielleicht nicht regnet. Auch für die Zuschauer nicht. Aus meiner Sicht würde ich mal sagen, genießt das, macht das Beste draus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Und ihr habt ja beim Raphael gelernt, ja, es gibt tatsächlich Möglichkeiten, nicht in einem Sportverein zu sein und laufen zu gehen.
So schaut's aus.
Für uns Vereinsmeier fast undenkbar, aber es geht. Viel Spaß euch.
Thank you.